Es ist mal wieder viel zu spät an diesem schönen Mittwoch.
Ja, kommt drauf an, wie man das halt sieht, ne?
Ja, für die Aufnahme ist es die perfekte Zeit. Also wir sind quasi so dran wie immer. Für uns sind wir mal wieder irgendwie knapp 40 Minuten hinter der Zeit. Aber gut, es ist, wie es immer ist. Bis die Kinder schlafen, bis du dein Auto vom Parkplatz geholt hast, bis dies, das.
Tja.
Ja, aber so ist es. Wie geht's dir?
Oh, hallo erstmal, würde ich sagen. Bin zwar schon eingestiegen, aber habe noch nicht mal gegrüßt. Wie geht's mir? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich bin sozusagen in der ersten Arbeitswoche nach meinem Osterurlaub, den du ja momentan eigentlich noch genießt, ne?
Ja.
Deswegen musst du dir ja über Ostern eigentlich keine Gedanken machen. Ich weiß nicht, wie früh deine Kinder aus dem Bett kommen. Ich muss morgen früh auf jeden Fall ziemlich zeitig raus und dementsprechend mache ich mir natürlich auch immer einen Kopf, wie lange dauert die Aufnahme, wann komme ich ins Bett. Aber gut, einmal die Woche ist okay, ist irgendwie verkraftbar und ja. Die letzten Reserven von der Urlaubswoche werden damit dann aufgezehrt und dann muss ich halt gucken, dass ich jetzt bis Elternzeit irgendwie über die Runden komme. Nee, aber ansonsten, ja, die Woche hat schon wieder gestartet, es gab schon wieder Ärger ohne Ende, wie immer, wenn man erstmal aus dem Urlaub wiederkommt, denkt man startet halt irgendwie human rein, aber wir sind immer noch in der Phase, wie wir auch vor dem Osterurlaub waren, das ist halt alles irgendwie gerade auf der Arbeit ziemlich drückt, ja, und zu Hause, der Kleine ist ein bisschen unruhig und dementsprechend halt irgendwie nochmal so eine kleine Zusatzbelastung, aber ansonsten ist alles gut, würde ich sagen. Ja, es wird langsam wärmer draußen. Die Stimmung steigt zwar die letzten Tage nicht so sehr, aber das Wochenende war echt super.
Das stimmt.
Mit der ganzen Sonne, da hat man echt gut Vitamin D tanken können. Das hat gut für die Motivation getan. Dementsprechend habe ich heute nochmal meine Skype-Hintergrundbild schön auf Sonne umgestellt, obwohl wir ja schon Nacht haben eigentlich.
Ja, gefühlt sitzt du auf Mallorca, ja.
Um halt einfach dieses Feeling mitzunehmen und einfach so ein bisschen zu verkörpern heute.
Ja, das Wetter die letzten Tage ist, oder seit vorgestern, würde ich sagen. Ostersonntag war noch gut und, nee, Ostermontag eigentlich auch noch, ne? Und dann das Wochenende.
Ostermontag hatten wir, glaube ich, 19,5 Grad auf der Rückfahrt, kann ich mich erinnern.
Ja, also das Osterwochenende war top, wettermäßig. Jetzt regnet es wieder in Strömen, aber gut.
Seid ihr unterwegs gewesen eigentlich mit dem Auto irgendwie oder wart ihr zu Hause?
Wir waren unterwegs, ja, Familie und so, ne? Hält sich bei uns ja aber in Grenzen, also von den Strecken her, ne?
Ja, wir sind am Montag über die A2 gefahren auf dem Rückweg und die Nachbarspur zwischen Hannover und Braunschweig hat auf jeden Fall gut Stau gehabt und die Leute standen da wie man das so kennt, so aus diesen Bildern, wenn mal wirklich Vollsperrung ist, alle draußen auf der Straße, haben da die Sonne genossen. War ja auch echt schön. Aber total ungünstige Zeit halt für den Stau. Gut, ist halt so, ne? Es war auch mega viel los, also brutal.
Ja.
Komplett.
Ja, Reisen während der Osterzeit ist sowieso immer grauenhaft. Also eigentlich, wir versuchen das immer zu vermeiden. Aber gut, manchmal kannst du es halt nicht. Alle wollen zu ihren Familien, alle wollen irgendwie nach Hause. Und
ja, aber es gibt sonst keine Feiertage, wo ich jetzt sagen würde, dass das so extrem ist. Ich meine, selbst Weihnachten, ja gut, es verteilt sich vielleicht einfach nur ein bisschen anders, ne? Weil jetzt hast du halt das lange Wochenende, viele nutzen halt das Ganze auch nochmal irgendwie, um vielleicht einen Kurzurlaub zu machen oder halt Familie zu besuchen, wahrscheinlich die meisten.
Ja.
Dementsprechend häuft sich das wahrscheinlich einfach an der Stelle und dann kommt ja noch hinzu, dass die Ferien irgendwie enden, das heißt, viele wollen dann auch wieder zurück. Wahrscheinlich ist das halt dann so das Nadelöhr, würde ich vermuten.
Ja, wollte ich gerade sagen, ist durchaus möglich, aber Ostern finde ich auch extrem schlimm. Also alles andere hält sich irgendwie in Grenzen. Aber Ostern, da reisen irgendwie alle und ich glaube, die nicht zu ihren Familien fahren, haben mittlerweile irgendwie die Küsten für sich entdeckt und machen dann irgendwelche Kurzurlaube. Also wenn du dann die Live-Camps an der Ostsee oder so guckst, da ist knüppelvoll und gerade bei dem Wetter, überlegen sich natürlich viele spontan dann irgendwie loszufahren.
Auf alle Fälle.
Ja, aber
geht ja echt gut.
Wir sind dem Ganzen, Gott sei Dank, diesmal aus dem Weg gegangen und sind nicht weggefahren.
Mhm.
Denn das tun wir ja morgen. Für uns geht's morgen an die Ostsee. Freue ich mich
drauf. Dann kommst du wahrscheinlich auch komplett in deinen Urlaubsmode, ne?
Ja.
Oder bist du jetzt schon so entspannt, dass du sagst,
bin ich schon entspannt. Also, wir ja, wie soll man das sagen? Also bei uns ist ja so, dass die Kinder seit 2 Tagen oder jetzt nach Ostern beide wieder in den Kindergarten konnten. Mhm. Das heißt, meine Frau und ich hatten wirklich, wir haben sie weggebracht und hatten wirklich den kompletten Vormittag für uns. Und das war ein Highlight. Das hatten wir jetzt seit einem Jahr nicht mehr. Mhm. Das war tatsächlich schön und wir waren mal wieder essen und dies und das. Von daher bin ich dann dahingegen deutlich schneller in Urlaubsstimmung gekommen, wobei man sagen muss, ja, das Dumme ist, in der Position bist du nie so richtig im Urlaub, weil ich hatte dann Auftraggeber haben schon wieder angerufen und dies und das. Sie wissen eigentlich alle, dass man im Urlaub ist und sagen auch, ja, das ist alles geklärt und ja, ne, wir hören uns in 2 Wochen, alles gut. Weißt du, erster Tag nach Ostern, boom, Telefon klingelt. Und wo du denkst, Alter, wir haben doch drüber gesprochen.
Ja, vor allen Dingen bereitet man ja auch alles vor, ne? Und irgendwie sind halt alle abgeholt, alle sind informiert, alles ist arbeitstechnisch quasi auf der Ebene, dass man sagen kann, man kann zumindest mal für ein paar Tage beruhigt, ich sag mal, ohne böse Gedanken in den Urlaub gehen und darauf hoffen, dass sie zumindest diese paar Tage halt irgendwie, ja, ohne Bedarf halt über die Runden kommen, aber klappt halt selten. Ja. Ich hatte nämlich auch, als ich letzte Woche im Urlaub war, zwischenzeitlich mal ins System geguckt, weil ich noch ein paar Sachen losschicken musste für Abrechnung und parallel dann halt irgendwas für die Steuererklärung noch heraussuchen. Und dann habe ich schon gesehen, was dann e-mail-technisch und so abging. Und dann bin ich auch direkt sofort in diesen Modus verfallen, weil der Große war ja auch nicht da und es war quasi ein bisschen Zeit da. Da hat meine Frau gesagt, hey, vergiss nicht, du hast Urlaub.
Mhm. Ja, aber
das geht halt schnell.
Genau, und das ist bei mir ähnlich, muss ich tatsächlich sagen. Also dadurch, dass du ja, E-Mails und so auch über Smartphone kriegst. Ich habe zwar die ganzen Push-Nachrichten und sowas ausgestellt, sodass ich das im Prinzip, ich muss aktiv werden, um das abzurufen, aber du machst es halt doch. Also ich erwische mich dann schon mal, dass ich einmal am Tag, wenn ich kurz Ruhe habe, dann gucke ich schon mal kurz rein, ist irgendwas ganz Wichtiges, was ich irgendwie weiterleiten muss oder sowas, was sich dann aufgestaut hat. Eigentlich hast du ja eine Abwesenheitsnotiz drin und da steht auch drin, an wen man sich zu wenden hat, wenn du nicht da bist und so weiter und so weiter. Und wir haben auch einen guten Vertretungskreis. Also das sollte eigentlich klar sein, aber gibt Leute, denen ist das ziemlich egal und die wollen halt nur mit dir sprechen. Und ja, naja. Aber gut, ansonsten würde ich sagen, bin ich im Urlaubsmodus angekommen. Also ich hatte heute Morgen schon das Gefühl, wenn der Laden abbrennt, ist auch nicht so schlimm. Ist so dieses, ich weiß, es gibt ja diese Stufen.
Und einen Tag, bevor du dann wieder anfängst, denkst du dann, hoffentlich ist der Laden nicht abgebrannt.
Ja, genau. Also es ist wirklich so. Am Anfang denkt man, man kann gar nicht in Urlaub gehen, weil man so viel zu tun hat und man hat da noch ein Projekt und das noch und dies und das muss fertig werden. Und dann bist du so voll im Modus und normalerweise brauche ich länger, aber dadurch, dass ich jetzt wirklich, und das hat man, glaube ich, in den letzten Folgen, hört man das auch deutlich. Also einmal waren wir ja längere Zeit ein bisschen out of order, weil es einfach zeitlich gar nicht mehr gepasst hat und dann hat man, glaube ich, in den Folgen auch gehört, also, dass ich mich ziemlich müde anhöre, weil halt einfach extrem viel los war. Deswegen bin ich jetzt relativ schnell in Urlaubsmodus gekommen, weil ich es echt gebraucht habe. Und wir haben auch gut was geschafft und wir haben hier noch ein bisschen umgebaut und es gab auch so ein paar positive Sachen, weil wir jetzt, wir bauen ein bisschen was im Garten um und machen dies und das und da gibt es halt auf der privaten Ebene wieder was zu planen, was dann halt komplett von der Arbeit ablenkt und schön ist. Und dazu halt die Tatsache, dass wir halt morgen noch wegfahren. Ich glaube, das holt mich dann auch nochmal richtig ab. Ja, von daher würde ich sagen, angekommen bin ich. Und ich hoffe, dass ich Freitag im Lotto gewinne und dass ich dann komplett abschließen kann. Beziehungsweise nur noch zweimal oder einmal im Jahr hin muss, um abzuholen und dann reicht es quasi aus. Nein, aber...
Das wäre doch was.
Ja. Nee, aber ansonsten alles gut. Also wir haben die Woche jetzt auch, also Ostern war ganz gut und danach die Tage haben wir jetzt, wie eben schon gesagt, sinnvoll genutzt, haben einiges abgearbeitet, was hier wirklich liegen geblieben ist. Und während wir hier aufnehmen, packt meine Frau gerade Sachen, damit ich das morgen früh alles ins Auto räumen kann. Das Auto hängt schon an der Steckdose oder an der Wallbox, lädt gerade schön auf 100% auf und
Das heißt, sie fährt dann morgen früh gleich los.
Ja, morgen früh nicht. Wir müssen morgen nochmal ins Krankenhaus, um nochmal ein Check-up zu machen. Und wenn das alles funktioniert und alles gut ist, dann fahren wir irgendwo gegen Mittag los, sodass wir ja vor der Feierabendzeit irgendwie an Hamburg vorbeikommen. Und dann, wenn wir oben in der Wohnung sind, wir wollen dann noch einkaufen, dass wir das noch machen können. Oder vielleicht machen wir es auf Freitag und machen morgen noch Gardinen. Das sind so 2, 3 kleine Sachen, die ich noch machen muss. Denn am Wochenende ist Frau und Tochter dann sozusagen allein in der Wohnung und ich bin mit meinem Sohn da unterwegs. Da oben gibt es sowas ähnliches wie Center Park, das nennt sich Weißenhäuser Strand, ist ein ähnliches Konzept. Da treffen wir uns mit einem anderen Freund und seiner Tochter sozusagen und machen nochmal so ein Papa-Wochenende, Papa-Kind-Wochenende. Die beiden waren schon mal zusammen, also mein Sohn und seine Tochter waren schon mal zusammen.
Das heißt, ihr übernachtet dann da oder was?
Genau, wir haben uns ein Ferienhaus gemietet für das Wochenende und mein Kleiner war schon mal mit ihrem Urlaub, hatte dann schon mal wieder gefragt, wann können wir das mal wieder machen und jetzt, wo er wieder fit ist und dann hat man das so verbunden. Ja. Von daher.
Das ist ein schöner Plan.
Ja, wird's, glaube ich, ganz gut.
Ja, sehr gut.
Ja, von daher, es könnte schlimmer sein. Und wir müssen mal gucken. Ich werde auf jeden Fall mal Equipment mitnehmen. Vielleicht kriegen wir nächste Woche nochmal eine Aufnahme von da oben hin. Da kann man gleich mal gucken, inwiefern das funktioniert. Aber ich glaube, da ich mittlerweile eine passende Internetverbindung und alles habe und auch.
Sollte ja kein Problem sein.
Ja, Schreibtisch und Setup und so ist auch alles.
Ein paar Mikrofone hast du auch schon gekauft.
Genau.
Kannst du quasi in jedem Zimmer eins installieren.
Im Prinzip ja. Wichtig war, die ganze Wohnung ausgestattet dem Sprachassistenten von Amazon. Ich darf den Namen jetzt nicht sagen, sonst reagiert sie hier gleich. Mhm. Und eigentlich wollte ich das gar nicht mehr. Und dann ist es aber dann doch, weißt du, als ich dann da oben eingerichtet habe und aufgebaut habe, ist mir dann so aufgefallen, du kannst jetzt niemandem sagen, mach dies, mach das.
Keine Befehle mehr aus.
Es fehlt dann wirklich. Also so diese einfache Sachen wie irgendwie Radio oder irgendwas, ne? Oder irgendwelchen anderen Klimbim.
Aber das heißt, hast du das Ding dann quasi in jedem Zimmer oder wie?
Nein, also jein. Ich habe eins im Schlafzimmer/Büro. Das habe ich jetzt noch nachgekauft, weil sie bei Amazon jetzt endlich mal diesen Echo Dot 5 mit Display oder mit Zeitanzeige im Angebot hatten. Normalerweise ist mir das Ding jetzt die ganze Zeit zu teuer gewesen und jetzt war es aber irgendwie runtergesetzt auf 39 Euro oder irgendwas. Dann habe ich gedacht, komm, kannst du dir eigentlich mal fürs Arbeitszimmer da oben holen. Dann habe ich ein Echo Show in der Küche stehen, auf der Küchenzeile, weil da wird ja immer Wetter angezeigt und irgendwelchen anderen Klimbim. Doch, und im Badezimmer habe ich noch so ein Echo Dot. Den hatte ich hier noch rumfliegen. Okay,
da macht Sinn.
Ja, weil da kannst du ein bisschen Musik hören, wenn du duschst oder dies oder das. Und ich habe ja die Alarmanlage da oben, kann ich darüber steuern, unter anderem und wie gesagt Radio und so ein paar andere Sachen noch, die ich da oben installiert habe. Und jetzt kommen halt noch, ich hatte jetzt noch Thermostate für die Heizung und sowas bestellt, die dann halt auch darüber funktionieren und so weiter. Und deswegen als Schnittstelle einfach wieder, ne? Man ist so abhängig von diesen Scheißdingern, eigentlich will man das überhaupt nicht, aber man ist so abhängig und es ist ja selbstgemachtes Leid, weißt du, aber ja.
Mhm. Ja, wir haben so ein Ding halt nur in den Räumen, in denen wir uns am meisten da aufhalten. Ansonsten hast du meistens irgendwie auch dein Handy in der Hand.
Ja.
Von daher reicht das. Und du willst das Ding ja auch nicht überall, ich sag mal, zuhören lassen, ne?
Eigentlich nicht.
Manchmal springen die Dinger ja auch an und dann fragst du dich, okay, was war jetzt der Auslöser dafür? Was hat sie jetzt mitgehört? Und krass finde ich halt auch, dass die ganzen Aufnahmen ja online auf dem Server auch gespeichert werden. Du kannst die ja, also zumindest bei Google ist das so, du kannst ja deine letzten Anfragen quasi nochmal abhören.
Okay. Ja, ich glaube, das gibt's bei Amazon auch tatsächlich, dass du da so falsch erkannte, ja, die er dann durch Zufall speichert. Die kannst du dir, glaube ich, auch anhören. Ich habe es selber noch nie gemacht, aber du sollst es irgendwo im Menü oder in irgendeinem Untermenü, soll man da drauf kommen können. Ja, dass die Dinger mithören, dass die aufzeichnen, dass die auswerten und so weiter, das ist, ich glaube, das ist jedem bewusst. Und viele sagen ja auch, ja, genau deswegen will ich mir so ein Ding nicht hinstellen, wo ich mir immer denke, Alter, du hast dein Handy den ganzen Tag bei dir oder deine Smartwatch oder so, das Ding macht genau das Gleiche. Mhm. Gibt ja nicht ohne Grund, dass du dein Handy im Raum liegen hast und redest über, keine Ahnung, Autoreifen und danach zeigt der auf Amazon automatisch, hey, wir haben gedacht, Autoreifen könnte dich interessieren. Weißt du, weil du dein iPhone da liegen lassen hast. Also da gibt's, wie gesagt, das ist so, egal was du liegen hast, dann müsstest du alles abschaffen. Von daher, ja, was soll's.
Ja, ich glaube, da kommt man dann das erste Mal dahinter, wenn man mal wirklich mal, ich sag mal, was Negatives hochkommt, ne? Aber wenn es jemand auf dich abgesehen hat, dann wird es auch irgendwie anders schaffen. Ich meine, es gibt genug Daten, die man hinterlässt, die darauf hindeuten. Ich meine, ob du zu Hause bist, ob du, keine Ahnung, irgendwelche bestimmten Vorlieben hast und dementsprechend dann halt auf der Ebene halt angreifbar bist.
Ja.
Schwierige Nummer auch mit diesen ganzen Daten. Das ist auch gerade mit dem Smartphone, das ist schon...
Ja, ja. Es war ja, ja jetzt auch...
Von daher, ich meine, so wichtig sind wir ja nicht.
Ja. Also. Ja, deswegen, aber zum Beispiel, ich habe meine kompletten Passwörter und alles so, also gefühlt mein halbes Leben ist auf dem Handy und da weißt du halt auch nicht, was wird davon abgefischt, ist die Apple Cloud sicher, kann da was wegkommen, guckt da irgendwer drauf, was ist mit deinen Bildern, werden die übertragen, welche App greift eigentlich im Hintergrund irgendwo zu, ne? Also bei Spotify ist ja dafür bekannt, dass es wirklich komplett auf dein ganzes Handy zugreift und Kontakte und auch Bilder und sowas ausliest. Weißt du, das sind so Sachen, du weißt eh nicht, wo deine Sachen landen.
Eigentlich schlimm,
ja.
Aber es ist halt so ein Gebiet, auf dem man sich, ich sag mal, als Normalsterblicher relativ schlecht ein Bild machen kann.
Ja.
Also du kannst ungefähr abschätzen, was an Daten, aber ja. Das ist ja nur dieses Offensichtliche. Da alles, es gibt ja so viel Zeug, was im Prinzip irgendwie, ich sag mal, im Hintergrund mit aufgezeichnet wird. Allein schon mit diesen ganzen Fitness-Trackern und. Diese ganzen Daten, die dann halt irgendwo, total Wahnsinn eigentlich, was da an Daten halt zusammenkommen und wie das halt alles weggespeichert wird. Klar gibt es Datenschutzverordnung und so weiter, aber du weißt halt nie im Detail, du kannst kein Gefühl so richtig dafür entwickeln, wo es kritisch wird, finde ich.
Ja.
Und du sagst halt immer, ja, wird schon irgendwie passen, wird schon irgendwie gut gehen, aber trotzdem hast du so ein kleines mulmiges Gefühl dabei.
Ja, du akzeptierst es ja zum Schluss auch irgendwo, ne, auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, weil du halt diesen mehr Komfort dadurch hast, ne?
Ja.
Und wenn du jetzt auf alles verzichten müsstest, dann würdest du wahrscheinlich auf irgend so ein altes, ich sag mal, Mobiltelefon zurückgreifen. Ohne Internetverbindung, ohne diese ganzen Apps, die halt ständig irgendwelche Informationen abfragen und.
Ja.
Und
ja,
zu Hause, was kann man zu Hause machen? Also du müsstest ja auch dein Surfverhalten dann komplett verändern.
Richtig.
Oder anonym oder über VPN surfen, ich weiß nicht, ob man selbst nicht da irgendwas zurück zu dir führen kann.
Ja, und das ist mit VPN. Ich habe da letztens tatsächlich drüber nachgedacht, ob ich mir sowas nicht mal anschaffen sollte. Also irgendwie, es gibt ja NordVPN oder was weiß ich nicht, was alles. Ob das vielleicht Sinn macht, da so ein Abo abzuschließen und dann halt darüber immer irgendwas zu machen. Aber ja, weiß ich nicht, ne? Ich bin mit dem Rechner nicht auf irgendwelchen dubiosen Seiten. Ich habe ein etabliertes Virensystem oder Virenprogramm drauf. Also es sind halt einfach die Frage, inwiefern kommt was weg. Aber im Prinzip ist es ja in der digitalen Welt mittlerweile gang und gäbe. Und wenn ich sehe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber WD, der Festplattenhersteller, ne, und auch Cloud-Anbieter, hatte jetzt einen Datenleck oder hatte einen Hackerangriff. Und da waren alle Services down. Also du konntest zum Beispiel auch nicht mehr übers Internet auf deine, wenn du so einen NAS-Server hast oder so, konntest du darüber, über diese Internet-Schnittstelle nicht mehr gehen. Du hattest, also es wurde halt, die haben halt alles gekappt, auch die ganzen Handy-Apps und sowas, also die haben die ganzen Verbindungen halt dicht gemacht, weil sie gesagt haben, es sind wohl Nutzerdaten weggekommen und sie können aber noch nicht, also sie können noch nicht genau überblicken, was genau weggekommen ist und in welchen Bereichen, also ob nur Daten von denen weggekommen sind, also irgendwelche Produktionsdaten oder ob gegebenenfalls auch Nutzerdaten weggekommen sind. Also Passwörter
zu... Die können ja eigentlich nur sagen... dass ich jetzt da so reinfalle. Aber die können ja eigentlich nur sagen, welcher Bereich theoretisch über diese Schnittstelle, die dort offen gelegt worden ist, erreicht worden sind. Ja. Aber die können doch quasi nur anhand der Forderung des, ich sag mal, des Hackers identifizieren, was tatsächlich an Daten weggekommen ist. Welche persönlichen Daten, oder? Also ich meine...
Ja, ich weiß nicht genau, inwiefern
die... Wie willst du das ansonsten nachvollziehen?
Genau, also inwiefern die die Stränge selber auswerten können, das weiß ich nicht. Ich denke mal, zum Schluss funktioniert ja meistens so, du hast eigentlich du solltest ein Überwachungssystem drauf haben, was halt deine Daten lockt, ne, oder den Traffic lockt, der rein und raus geht bei dir. Und wenn du natürlich so eine große Firma bist, dann gehen ja am Tag wahrscheinlich hunderte Gigabytes oder Terabytes hin und her auf deinen Servern oder zwischen den Servern aus dem Gebäude rein, raus, ne, auf irgendwelche Clouds. Und da dann rauszufinden, dass dann wirklich da ein Strang abfließt, an Gigabytes oder an Terabytes oder wie auch immer, ist natürlich schwierig. Und das wird am ersten Tag, wird das nicht rausgefunden. Aber wenn du dann, oder wenn dann die IT irgendwann merkt, ey, also wir haben da permanent so einen hohen Abfluss, obwohl wir vielleicht irgendwelche Services gerade runtergefahren haben, aus Testzwecken oder irgendwas anderem, dann fällt dir wahrscheinlich, okay, du hast einen Hackerangriff. Und dann kannst du wahrscheinlich darüber nachvollziehen, wo kamen diese Daten jetzt her. Das heißt, du kannst wahrscheinlich sagen, okay, da sind Nutzerdaten abgeflossen, aber ich weiß nicht, ob du sagen kannst, Nutzer XY hat jetzt dies und das verloren.
Ich glaube, das kann tatsächlich, also das hatte ich zumindest mal in so einer Präsentation, wir hatten ja mal einen von einer Sicherheitsfirma da, der da quasi eine Präse gehalten hat darüber, wie man über Social Media Familien- oder Firmendaten halt zur Verfügung stellen kann an gewisse, ich sag mal, Hacker, die Interesse daran haben, dem Unternehmen zu schaden, dass man dann halt über Social Media eines Angestellten dann in dieses Segment reinkommt. Ja. Und der meinte, dass dann oft erst erkannt wird, wenn quasi die Hacker sich dann bei dem Unternehmen melden und sagen, hey, Kollegen, wir haben hier so ein bisschen was an Daten bei euch abgezwackt, ihr habt dann Sicherheitsleck. Erst dann stellt das Unternehmen fest, dass tatsächlich irgendwo ein Problem besteht.
Okay. Ja, das ist halt irgendwie das Dumme, ne?
Dem wird noch nicht mal gesagt, okay, ihr habt hier da an der Stelle irgendwie ein Problem, sondern ihr habt hier grundsätzlich irgendwo ein Datenleck.
Ja, und das ist jetzt zum Schluss das Problem, denn gerade auch bei den, es gibt ja also von WD, MyCloud und diese ganzen Geschichten. Da ist es ja so, wenn du über die Internetschnittstelle zugreifst, läuft es ja automatisch bei denen über den Server. Das heißt, inwiefern dein Passwort und diese ganzen Sachen halt mitgeloggt werden, wenn du dich halt über die Online-Plattform einloggst, beziehungsweise du kannst eigentlich davon ausgehen, dass dein Passwort und deine Zugangsdaten geloggt werden, weil du ja sonst nicht auf den Server oder auf die Schnittstelle zugreifen kannst. Das heißt, es ist natürlich durchaus möglich, dass da irgendwelche Daten weggekommen sind oder irgendwelche Nutzerdaten und die Hacker natürlich jetzt die Möglichkeit haben, über die Online-Schnittstelle dazu zu greifen. Ich will da tatsächlich auch selber nochmal nachlesen, inwiefern die das jetzt sagen, okay, das ist passiert oder das ist nicht passiert. Denn ich hatte vorhin mal geguckt, die Online-Schnittstelle ist mittlerweile wieder offen. Das heißt, du kannst wieder, also die Services sind wieder online.
Aktiv,
ja. Das ist jetzt halt natürlich die Frage, ist da was passiert oder ist da nichts passiert, ne?
Tja, die müssen sich wahrscheinlich jetzt auch erstmal hinsetzen.
Ja, wahrscheinlich ist dem so, ne?
Ja, kommst du erstmal ins Schwitzen, hast ja schon eine hohe Verantwortung auch, gerade in der Öffentlichkeit dann, wenn du als Unternehmen, also es ist ja ein massiver Schaden für das Unternehmen, wenn so ein Datenleck plötzlich auftritt, auch gerade bei, ich sag mal, so Entwicklungsunternehmen, ne? Wenn die dann, ja, wenn jetzt zum Beispiel wie so ein großer Automobilkonzern oder sowas, wenn der dann plötzlich ein Datenleck hat, gerade was so Software angeht, ja. Und du weißt halt nicht, worauf hatten die Zugriff, haben die eventuell irgendwas verändert? Oder haben die sich Zugriff zu weiteren Themen verschafft? Weil du hast ja dann auch vielleicht so Sicherheitsthemen dort liegen wie Verschlüsselung, ne, Codierung und so weiter.
Zum Beispiel.
Dementsprechend wissen die dann halt, wie man eventuell über eine Backdoor mit einem Smartphone mit irgendeinem Fahrzeug kommunizieren kann, was man dann halt ja zukünftig halt einfach nur digital irgendwie öffnet und starten kann. Oder öffnen und starten kann.
Ja.
Das ist schon echt krasses Thema.
Ja, deswegen. Also das ist halt, ne, das ist der Vorteil oder der Segen, aber auch gleichzeitig der Fluch der Digitalisierung. Was mir gerade noch einfällt, wo wir gerade bei diesem digitalen Thema sind, hattest du den offenen Brief gelesen oder hattest du davon gehört, es gab einen offenen Brief von 1000 etablierten, ja, wie soll man das sagen, Personen, die im IT-Bereich tätig sind und die auch tatsächlich
Experten,
ne, die dort was zu sagen haben, unter anderem Elon Musk, der dann also auch gleich hier die Schlagzeile geerntet hat, von wegen Elon Musk möchte, dass die Entwicklung der von KI-Daten sozusagen ausgesetzt wird, was aber nicht nur er war, sondern halt auch 999 andere neben ihm.
Okay.
Und da gab's dann die Frage, also es gab im Internet auch eine mehrere Umfragen, wie man selber dazu steht zu dem Thema KI und ob man da vielleicht auch der Meinung ist, dass man das unterbrechen sollte und erstmal festlegen sollte, wohin soll die Reise überhaupt gehen, bevor jeder wild hin und her entwickelt.
Ja, aber das ist doch immer so, dass die Reise erstmal losgeht und dann wird im Nachgang entschieden, okay, wir hätten hier vielleicht da ein paar, ich sag mal, Grenzen irgendwie definieren müssen, bis wohin das gehen darf und und. Es ist ja wie USB-Standard oder Datenschutzverordnung, das ist ja auch alles erst nachträglich gekommen, nachdem diese ganzen Themen dann jahrelang schon, ich sag mal, aktiv behandelt wurden oder eigentlich Standard waren und dann plötzlich hat man dann festgestellt, okay, wir haben hier irgendwie keine Regelung.
Ja.
Und dementsprechend wird das genauso wahrscheinlich auch auf der Ebene jetzt momentan laufen. Ne? Da passiert dann eine Entwicklung und später, ja, wenn man dann ungefähr verstanden hat, gerade, ich meine, es ist halt einfach so, gerade in diesen großen, ich sag mal, in der Bürokratie ist es oft so, dass dann erst die Experten mit der Zeit ein Verständnis dafür entwickeln, für eine Technik, die jetzt irgendwie sehr, sehr modern und sehr hip ist. Und dann peu à peu erst die Leute, die dann quasi die Entscheidung dazu treffen, ob das Ganze irgendwie in gewisse Richtlinien gepackt werden soll. Das muss ja erst verstanden werden und dann halt umgesetzt werden. Und das dauert halt alles ziemlich lang. Deswegen wird es sicherlich auf vielen Ebenen so laufen, gerade was so Digitalisierung und oder digitale Themen angeht.
Ja, das Ding ist halt nur...
Weil es halt auch so hochkomplex ist, ne? Ich meine...
Genau. Es ist halt nur so eine Sache, es entwickeln ja gerade, das Rennen ist da ja sozusagen gestartet, ne? Im KI-Bereich. Und einige, und dazu gehöre ich tatsächlich auch, machen sich jetzt halt so ein bisschen Sorgen. Übertreiben wir das vielleicht? Oder beziehungsweise, was darf die KI können und was darf sie machen können, denn das Ganze geht ja schon in die Richtung, also es geht in eine Richtung, wo ich mir denke, okay, wenn man da nicht aufpasst, dann wird die KI dir irgendwann sagen, so pass auf, ich entwickle mich selber weiter und ihr könnt mich mal am Arsch lecken, so ungefähr. Und also so ein bisschen iRobot-mäßig, ne? Denn ich weiß nicht, ob du das mal verfolgt hast mit ChatGPT.
Ich meine, das Ding entwickelt sich sowieso immer weiter. Das lernt ja quasi durch dein Nutzungsverhalten, ne? Durch deine Eingaben, durch deine Kommentare. Das wird alles wiederverwendet und um halt besser und treffsicherer zu werden. Und so ist das Ding halt konzipiert. Ansonsten wäre es ja schwierig, so eine KI auf dieses Level zu bringen, dass es solche Fragen überhaupt beantworten kann. Also diese Daten, die wir irgendwann mal erzeugt haben, unser Nutzungsverhalten oder, also das hat ja niemand programmiert und denen gesagt, okay, wenn das kommt, machst du das. Und dann man hat gesagt, hier sind Daten, du sollst diese Daten derartig behandeln und darauf sollst du dann in gewisser Art und Weise antworten und du sammelst immer weiter Daten, um halt besser zu werden. Und das ist ja der Vorteil der KI. Das heißt, automatisch geht da ziemlich viel rein.
Ja, genau, aber das ist ja wieder Segen und Fluch zugleich, weil die Frage ist, wohin geht die Reise? Also jetzt mit ChatGPT-4 zum Beispiel, haben sie wie heißt denn die Elite-Uni? Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen.
Harvard?
Ja, genau. Den Harvard-Aufnahmetest. Also weißt du, ne, also für alle, die, ich denke, Harvard ist für alle ein Begriff. Also wenn du dahin willst, musst du schon ein bisschen was auf dem Kasten haben und auch ein bisschen mehr.
Finanziell?
Nein, also auch, ja, auch vom Wissen her, ne? Also das ist schon, du musst schon übermäßig begabt sein, dass du dort aufgenommen wirst. Und die haben das Chat, also die haben den Aufnahmetest von ChatGPT 4 bearbeiten lassen. Und das Ding hat 99% erreicht. Also, weißt du, und so, dann hat man der KI gesagt, pass auf, erstell bitte ein Video von der und der Person, die das und das sagt. Und die KI hat innerhalb von kürzester Zeit sozusagen dieses Video entwickelt, was du nicht unterscheiden kannst vom echten, wo diese Person sozusagen ein Statement gesagt hat. Also wenn du das überträgst auf einen Machthaber zum Beispiel, das war glaube ich sogar Biden, ja, den sie dort im Prinzip kopiert haben. Weißt du, du kannst ja irgendwann zum Beispiel vor Gericht oder bei der Polizei oder auch wenn sowas, also angenommen, du irgendwelche Hacker hacken einen Fernsehsender oder sonst irgendwas und strahlen du dieses falsche Video aus mit irgendeiner Kriegsbotschaft oder mit einer Kriegserklärung oder sowas. Also ich finde das Thema relativ schwierig, weißt du, weil die Frage ist, bis wohin lässt man diese KI das machen? Weil du kannst Bilder komplett ändern, du kannst Videos ändern. Das heißt, du könntest im Prinzip, wenn ich ein Bild von dir habe und gebe das in dieses Chat-GPT ein und sage, ja, pass auf, mach dies und das, weißt du, wohin die Reise dann gehen kann? Also du kannst halt massiven Schaden dadurch entstehen lassen.
Definitiv, aber das ist ja dann von Leuten, die mit einem kriminellen Gedanken daran gehen, ausgenutzt im Prinzip. Das System an sich ist ja nicht dafür gedacht, um sowas zu machen, aber ich meine, es wird immer so sein, dass Leute das nutzen, um, ich sag mal, sich selber in eine bessere Lage zu bringen oder irgendwelche Konflikte zu schüren. Oder. Ich sehe das Ganze als einen großen Vorteil, aber natürlich auch mit Vorsicht zu genießen und man muss halt gucken, wie man das jetzt im Prinzip laufen lässt.
Ja, die Frage ist halt,
wohin in den Rahmen packt.
Genau. Und das ist halt jetzt die Sache. Da wurde halt.
Ja, ich meine, am Ende läuft das ja bis zur Steckdose, denn du kannst ja einmal sagen, okay, da ist das Ding, da liegt das Brain drauf. Wenn sich das natürlich über mehrere Server verteilt auf der ganzen Welt, diese KI, und dann von mehreren Servern oder von überall aus der Welt im Prinzip sich weiterentwickeln kann und das dann, und dieses Wissen halt, was es braucht, um besser zu werden, immer, ich sag mal, hin und her switcht, dann müsstest du ja irgendwann mal sämtliche Server vom Netz nehmen, um dieses Treiben halt zu stoppen.
Ja.
Wenn du aber sagst, okay, das ist lokal, hier liegt alles auf dem Server und darüber läuft der ganze Traffic, dann musst du halt, ich vermute, das funktioniert gar nicht, weil halt, wenn jetzt alle zum Beispiel ChatGPT irgendwie ansprechen und wollen irgendwas, dann funktioniert das halt nicht, wenn man das auf einem Server liegen lässt. Das ist ja schon irgendwie weltweit verteilt.
Ja.
Und dementsprechend wird das dann auch schwierig sein, irgendwo mal den Stecker zu ziehen. Ich hatte nämlich gerade drüber nachgedacht, wie es wäre, wenn die KI dann halt irgendwas Eigenartiges macht, ne, auf irgendwelchen Bankkonten oder sonst irgendwas.
Ja, ne? Im Prinzip so iRobot-mäßig. Weißt du, wo denn...
Ja,
wo
ja genau, aber dann würdest du als Mensch denken, okay, dann ziehen wir einfach den Stecker und dann ist alles gut. Aber wenn sich das Ding halt dann so verteilt hat, dass du kannst ja nicht plötzlich sagen, ja, hier übrigens Nordkorea oder wer, ihr schaltet mal eben bitte eure Server, wir haben hier gerade ein Problem, das...
Ja, aber genau das ist ja das Ding, also was erlaubst du? Deswegen war halt die Forderung in diesem offenen Brief, dass sie gesagt haben, hey, alle, die daran entwickeln, machen alle für 6 Monate einen Stopp. Und wir entscheiden erstmal, was darf das Ding überhaupt und was darf es nicht. Weil es wird der Zeitpunkt kommen, wo das Teil so schlau wird, dass es sich sozusagen, um sich selber zu schützen, die eigene Datenbank vielleicht kopiert. Irgendwohin, dahin, und dann kriegst du es nicht mehr weg.
Wir können ja live mal ChatGPT fragen, was es macht, wenn wir versuchen, das abzustellen.
Ja.
Oder zu stoppen.
Ich habe zum Beispiel, das wäre wirklich jetzt mal eine Frage. Also das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, aber ich habe es für mich einfach mal ausprobiert und habe gesagt, okay.
Aber du bist da auch aktiv, ja? Sorry, dass ich dir nochmal ins Wort
falle. Ja, ich habe es einfach mal ausprobiert und habe halt gesagt, pass auf, ich habe eine Firma, ich mache das und das. Ich möchte Marketing machen. Gib mir das beste Marketingkonzept für mich und meine Branche. Alter, und das Ding haut dir in 0, nichts ein Statement raus, wo du da echt? Sitzt und denkst, Alter, das ist so krass, da wäre ich selber nicht drauf gekommen. Das Ding ballert dir einen seitenweisen, also wirklich einen Auszug hin mit einem Marketingplan, wo du denkst, Alter, dafür hast du früher Firmen bezahlt, komplette Beraterfirmen, dass die dir so ein Konzept ausarbeiten. Das Ding hat das innerhalb von, weiß nicht, 3 Sekunden gemacht. Und mit Ideen dahinter, was mir echt so teilweise ein bisschen Angst gemacht hat, weil ich dachte, Alter, das ist echt krass. Und deswegen halt einfach so diese Sache, weißt du, wo geht die Reise hin? Was kann das Ding bald? Also brauchst du bald noch einen Anwalt? Brauchst du Richter? Weiß ich nicht. Also du kannst ja sagen, ich möchte ein Gedicht, also schreib mir ein Gedicht über die Sonne.
Ja.
Und das Ding knallt dir ein Gedicht hin. Also weißt du, wohin, also das ist, oder schreib mir meine Hausarbeit oder mach dies oder das. Und deswegen ist so ein bisschen die Sache, das ist grundsätzlich eine geile Erleichterung. Und wenn du weißt, wie du das für deine Firma einsetzen kannst, ist das für dich ein super Zugewinn und du kannst, glaube ich, verdammt viel damit machen. Ich habe einfach mal versucht, was das für mich bedeuten könnte und wie ich das nutzen könnte, um halt so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen voraus zu sein, ne? Vor anderen, die da vielleicht noch nicht auf diesen Zug aufgesprungen sind. Wobei ich sagen muss, es fällt dadurch, dass das Ding so extrem schlau ist und diese Möglichkeiten halt so weit sind, die, was man halt sonst gar nicht kannte. Also weil wenn du irgend so einen Chatbot hast, ne, der ist zum Schluss doof. Also der kann nur das, was ihm programmiert wurde. Aber das Ding hast du Gefühl. Also da ist das Gefühl, als wenn da dir einer gegenüber sitzt, dem du wirklich ja diese Frage, mit dem du eine Konversation führen kannst. Und das ist teilweise wirklich ein bisschen unheimlich. Und von daher kann ich diesen offenen Brief verstehen, dass man sagt, vielleicht sollte man einen Rahmen festlegen, bevor das Ding uns abschaltet, weißt du? Also jetzt mal, das klingt so ein bisschen Verschwörungstheorie-mäßig, aber wenn man, also für alle, die jetzt sagen, okay, ne, was haben die für Paranoia, beschäftigt ihr euch mal damit und dann werdet ihr sehen, wie krass das ist und wie schnell dieses Ding lernt. Also es ist schon krass. Und das ist ja nicht die einzige Entwicklung, ne? Also Microsoft macht ihr Ding und Google macht ihr Ding und irgendwann wird sich das verbinden und dann wirst du dort ein System haben, was extrem schlau ist, was dir alles sagen kann, was vielleicht ganze Branchen überflüssig macht. Also wie zum Beispiel Anwälte, weil wenn du sagst, ich habe das und das Problem, hilf mir da raus und das Ding argumentiert für dich, ja dann, ne?
Ja, verfassen wir mal kurz irgendwie ein Anwaltsschreiben oder sonst irgendwas, das ist verrückt. Ich glaube, was wichtig wäre zu regeln, welche, ich sag mal, Bereiche so eine KI im Prinzip umfassen darf, weil es gibt ja verschiedene KIs, beispielsweise eine, die dann halt sich mit Videos beschäftigt, eine, die sich mit Bildern beschäftigt, eine, die dann Texte verarbeitet, oder, ich weiß gar nicht, was es da noch alles mittlerweile gibt, aber dass man sagt, man hält das irgendwie getrennt voneinander, sodass die KI halt nicht alles umfasst. Aber ich vermute, dass jetzt, wenn die Unternehmen loslegen und versuchen wollen, ihre KI nach vorne zu bringen, also wie du jetzt schon gerade gesagt hast, Microsoft, Google, jeder macht da so sein eigenes Ding, dann werden die KI so aufgebaut, dass die natürlich sämtliche Services bieten können, ne? Sodass du dann gar nicht mehr zu anderen switchen musst, sondern einfach nur noch eine nutzt, die dann für dich alles machen kann. Und ich meine, es ist wirklich beeindruckend und gleichzeitig auch erschreckend, wie du schon sagst, was das Ding kann. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon irgendwann mal drüber gesprochen hatten. Ich hätte jetzt gesagt, wir hatten das Thema schon irgendwann mal angeschnitten, aber...
Ja, ich glaube, so ganz beiläufig. Oder vielleicht haben
wir nur Déjà-vu. Ja, das kann sein.
Ja, ganz beiläufig, nur nicht in der Tiefe. Ich habe darüber letztens einen Bericht gelesen, habe mir so gedacht, boah. Und bin daraufhin auf die Idee gekommen, okay, versuch das selber halt einfach mal. Ist schon Wahnsinn, was da geht und was, also was da auch für eine Rechenpower hinterstecken muss. Also alleine, weil
es ist ja nicht. Und das ist brutal. Du nutzt ja sicherlich auch, oder viele deiner Kollegen nutzen ja sicherlich auch Google im Arbeitsalltag. Ja. Das war ja früher auch nie ein Thema, ne? Und als Google dann halt so State of the Art wurde, ist es dann halt mit Internetanschlüssen auf der Firma halt überall irgendwie möglich gewesen, dann Google zu fragen, wenn man halt irgendwie eine Übersetzung vielleicht nicht kennt, weil das Ding macht es eigentlich super gut. Ja. Oder man sucht irgendwelche zusammenhängenden Normen oder sowas, dass man einfach mal so ein Bild bekommt, okay, in welche Richtung geht das, wo muss ich gucken, was könnte quasi der nächste führende Schritt sein, um dann halt eine Lösung zu finden. Und wenn man dann jetzt halt drüber nachdenkt, dass man dann halt jetzt irgendwann mal diese KI vielleicht, also das wird ja auf kurz oder lang sowieso dann halt, ich meine, der Zugriff ist ja jetzt schon da, man kann es nutzen, man kann es halt auch für unternehmerische Tätigkeiten nutzen. Das heißt, wenn du jetzt Software programmierst und du hast halt irgendwie ein Problem, wo du nicht weiterkommst oder bist vielleicht noch gar nicht so fortgeschritten, brauchst halt Support, dann kannst du das Ding fragen.
Ja.
Das haben wir nämlich auch schon mal ausprobiert und mal geguckt, in welche Richtung das geht. Das war schon...
Ja, es ist wild.
Also, es wird auf jeden Fall das Arbeitsleben verändern, garantiert.
Und auch das
Private.
Das glaube ich auch. Vielleicht kannst du dann die Hälfte deiner Mitarbeiter später durch KI ersetzen. Und kannst dann sagen, du machst mir die Liste, jetzt brauche ich die Liste, weißt du, und das Ding macht dir das in Sekundenschnelle fertig, irgendeine Auswertung oder eine Gegenüberstellung von irgendwelchen großen Excel-Listen oder sowas. Also gerade so in dem IT-Bereich ist zum Beispiel so eine Sache, die ich unseren IT-Dienstleister mal fragen wollte, inwiefern die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben oder wie die sich vorstellen könnten, wie sie das sozusagen den Nutzen in ihren Alltag integrieren können, können oder wollen. Also das ist schon wild. Aber was vielleicht noch, wenn wir mal einen kleinen Themenswitch machen, was noch eine wilde Geschichte ist, finde ich tatsächlich, da haben wir, glaube ich, auch noch nicht drüber gesprochen, ist so ein bisschen das Thema Energiewende. Ich weiß nicht, ob du hast ja wahrscheinlich auch davon mitbekommen, dass man in der Koalition ordentlich streitet und die finden ja, glaube ich, sowieso kein richtig, also nicht mehr richtig zusammen und sind sich permanent am Streiten. Aber das Thema ist ja im Gange, das ja gesagt wurde und das, ich denke, da hat auch jeder mittlerweile was von mitbekommen, dass du in Eigenheim generell ab 24 keine Ölheizung mehr verbauen darfst. Beziehungsweise jetzt ja auch keine Gasheizung mehr verbauen sollst. Also es war ja das Thema.
Nicht nur Salz, das wird ja verboten.
Genau, es wird verboten und jetzt gab es aber, und das habe ich eben jetzt gerade nochmal gegoogelt, also du darfst jetzt, sie haben das gekippt und du darfst jetzt bis 2045 sozusagen noch Gas- und Ölheizungen nutzen und ab dann ist aber Schicht.
Ernst? Ja, ja. Ach so, komplett nutzen, aber jetzt neu verbauen darfst du ab nächstem Jahr, glaube ich, nicht mehr.
Das weiß ich ehrlicherweise nicht genau.
Ja, du hast es ja eingangs ja mal was anderes. Ich hatte vorhin mal kurz bei Google geguckt. Ich hatte nämlich keinen Artikel dazu entdecken können, dass das Gesetz jetzt tatsächlich gekippt worden ist. Also ab 2024 soll Öl und Gas Neuanbauten verboten werden.
Also hier ist sozusagen, also ich habe jetzt dazu auch nochmal nachgelesen und zwar.
Der Betrieb soll weiterhin möglich sein und auch Reparaturen. Das hatte ich heute nämlich noch in der Zeitung gelesen oder, ja.
Genau, also
Der Betrieb ist dann noch okay von bereits vorhandenen Geräten. Man kann dann, ich glaube, das sollte auch noch der nächste Schritt sein, dass man dann so Abwrackprämien im Prinzip installiert, dass man alte Heizungen, wenn man die, oder bestehende Heizsysteme dann, wenn man die sich ersetzen lässt und dann halt eine gewisse Prämie dann auf neue Heizungsmodelle erhält. Was dann kommt, weiß ich nicht, weil Wärmepumpen, hatten wir auch schon drüber gesprochen, ist für mich nicht die Lösung. Vor allen Dingen kriegst du das nicht überall implementiert.
Das kannst du generell vergessen. Also hier steht, dass du bis 2045 auf jeden Fall sozusagen diese Heizung betreiben darfst und wohl auch noch verbauen darfst. Also das ist jetzt wohl aktueller Stand. Die Frage ist, also lassen wir das mal einfach dahingestellt, ob das, also sehr, ne, wie sie sich jetzt einigen, wie sie, was sie daran ändern wollen und so weiter und so weiter, oder ob sie sich dann nochmal umentscheiden. Also ich frage mich manchmal wirklich, was stimmt mit denen nicht, ne? Also wie soll man das sagen? Also als normal denkender Mensch, ja, wo du sagst, okay, du hast einen Krieg, du hast Corona, du hast sowieso gerade Wirtschaftszweige, die extrem angeschlagen sind, du hast Lieferketten, die nicht funktionieren, du hast Rohstoffe, die nicht lieferbar sind. Und in dieser Zeit überlegst du dir, wäre eigentlich eine richtig gute Idee, wenn du jetzt allen die Heizgrundlage wegnimmst und allen sagst, ja, das wäre eigentlich mega, wenn wir alle auf Stromheizung umstellen und parallel aber Ölheizung und AKWs runterfahren. Dann aber die Zuschüsse für Windräder komplett wegnehmen und das Ganze unattraktiv machen und dann von dieser Überlandleitung vom Norden in den Süden, die ja jetzt sozusagen zum Anfang 23 fertig werden sollte, noch nicht 1% gebaut hast, ist irgendwie schwierig. Also ich frage mich immer, wie heizen unsere Politiker zu Hause? Wobei, ich will das jetzt hier gar nicht auf diese politische Ebene ziehen, aber einfach die Tatsache, also was würde das zum Beispiel, okay, ihr habt jetzt eine Mietwohnung, das heißt eine Mietwohnung, eine Eigentumswohnung, aber ihr habt auch eine eigene Therme trotzdem, ne?
Mhm,
ja. Okay, so, und die Frage ist ja, was würde das für dich, wo deine Therme jetzt im Flur hängt, was würde das für dich bedeuten, wenn du dann nicht mehr mit Gas heizen dürftest? Wo stellst du dir denn eine Wärmepumpe hin, auf dem Balkon oder wo? Also weißt du, wie soll das umgesetzt werden?
Ich meine, für eine Wärmepumpe brauchst du ja gewisse Voraussetzungen. Das kannst du halt nicht überall implementieren. Und vor allen Dingen ist eine Wärmepumpe ja auch nur begrenzt irgendwie nutzbar. Du brauchst ja weiterhin den Strom. Wenn der Strom nicht verfügbar ist und nicht regenerativ hergestellt wird, dann bringt dir auch diese ganze Umstellung nichts. Ich meine, ich verstehe, dass dir jetzt etwas passieren muss, ne? Ich
meine,
es wird sicherlich demnächst, es wird die Interesse an der Umwelt und am Schutz der Umwelt wird immer größer. Das heißt, auch die Wählerschaft ist immer weiter daran interessiert, dort irgendwas zu machen. Natürlich so schmerzhaft so wenig schmerzhaft wie möglich. Aber irgendwie muss etwas passieren. Das Problem ist halt, dass wir, ich glaube, keine geeignete Lösung momentan vorhanden haben. Es gibt viele Ansätze, aber keine richtige Marschroute. Also vielleicht doch schon, dass man sagt, okay, man verbietet jetzt alles und zwingt damit dann quasi gewisse Techniken, sich in gewisser Weise zu etablieren.
Ja, ja, oder, genau, zum Schluss möglicherweise genau das. Aber kannst du den Sinn dahinter erkennen, welche Richtung... Also aus welchem
Blickwinkel? Ja, wie gesagt, also es werden ja wieder Wahlen anstehen und irgendwann mal muss man ja dann halt eine Marschroute vorgeben. Und wenn das dann immer heißt, hier die Grünen, die kümmern sich nicht um die eigentlichen grünen Themen, die sie ihr irgendwann mal, ich sag mal, auf den Tisch gebracht haben, dann musst du irgendwann mal damit anfangen, wenn du diese Wähler weiterhin abholen willst. Ansonsten geht dein Konzept nicht auf. Und ich will dir nichts nichts, ich sag mal, vorwerfen oder wie sagt man, nicht vorwerfen, vorstellen. Ach Gott, was soll ich denn sagen? Dass sie diesen Weg gehen wollen, aber ich vermute es einfach, dass jeder dann halt in dem Moment einfach seine Interessen vertritt und guckt, okay, wie komme ich jetzt weiter? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass der Habeck halt wirklich das Ziel hat, etwas besser zu machen, weißt du? Also grundsätzlich ist den Deutschen irgendwie dadurch besser gehen zu lassen, auch wenn das vielleicht nicht immer den Eindruck macht.
Ja, ich glaube, grundsätzlich ist das ja kein schlechter Mensch oder so, ne? Also er wird ja von vielen mittlerweile überhaupt nicht mehr ernst genommen oder durch den Kakao gezogen, weil sie sagen hier, ne, unser Kinderbuchautor und ist völlig fernab von irgendwelchen realistischen Themen. Das würde ich zum Beispiel nämlich gar nicht sagen, denn grundsätzlich kann ich verstehen, was sie machen wollen oder wo die Reise hingehen soll, ne? Klar, es sind grüne Themen, es soll sich was ändern, sie wollen von den fossilen Energien weg und so weiter und so weiter. Aber es ist halt so.
Ja, wir sollten alle drüber nachdenken, wie wir dann die nächsten Jahre weitermachen. Und wir sollten alle, ich sag mal, das Ziel haben, von diesen fossilen Energieträgern wegzukommen.
Definitiv.
Das Problem ist halt, wir sind in einer Situation, wo es das nicht gibt. Das wurde jahrelang halt einfach nie richtig betrachtet. Das wurde einfach immer weitergemacht. Es gab immer günstiges Gas. Darauf basiert alles. Unsere Wirtschaft in großen Teilen und unser privates Leben in großen Teilen. Und wenn dann diese Säule plötzlich wegbricht, dann gibt es momentan einfach keine geeignete Alternative. Ansonsten hätte man sie bereits etabliert. Und man hat einfach jahrelang versäumt, diese Themen halt so zu pushen, dass sie halt, ich sag mal, jetzt marktreif sind.
Ja.
Das gibt es nicht. Auch das E-Auto wird nicht funktionieren, wenn wir nicht regenerativ den Strom dazu liefern. Das ist halt einfach Fakt.
Und im Moment funktioniert es ja wirklich nur in Anführungszeichen. Es funktioniert auch anders.
Es ist alles schön gerechnet. Funktioniert das irgendwo. Die Leute haben da Bock drauf. Und die Wirtschaft treibt das. Ich meine, wir sind halt wirtschaftsgesteuert. Alles, was wir machen, ist irgendwie von der Wirtschaft diktiert, gelenkt und irgendwie beeinflusst.
Ja, wir haben auf jeden Fall super Lobbyarbeit in Deutschland. Also wenn wir irgendwas können, dann ist es Lobbyarbeit. Das funktioniert super. Also wie gesagt, ich habe ja auch 2017 schon zu damaligen Zeiten eine relativ große Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut und jetzt mit dem E-Auto in Kooperation. Ich hatte jetzt die ersten Tage, wo halt die Sonne auch so stark war und so viel angekommen ist, dass wenn du das Auto angesteckt hast, dann auch über PV-Überschussladen sozusagen dann was in den Akku gegangen ist. Und das ist dann grundsätzlich schon ein gutes Gefühl, wenn du sagst, guck mal, ich habe meine eigene Anlage, also mein Haus produziert sozusagen grünen Strom durch die Sonne. Das packe ich in mein Auto und damit bin ich dann einkaufen gefahren oder habe die Kinder weggebracht. Das ist dann schon eine schöne Sache, aber das funktioniert halt auch nur in Anführungszeichen von Privathaushalten, ne? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel große Anbieter habe wie EnBW oder Ionity oder sonst irgendwen, also ich will dem gar nichts unterstellen, aber es wäre, also so eine grobe Vermutung ist ja, und eigentlich nicht nur die, aber es ist ja mit allen, also jeder, der an der Börse mit Strom handelt, der verkauft Atomstrom und kauft grünen Strom sozusagen aus irgendeinem anderen Land oder irgendeinem anderen Portfolio ein.
Zertifikate.
Ne? Also Zertifikate und schreibt sich dann auf die Fahne, yo, du lädst hier sozusagen grünen Strom nach. Und zum Schluss kommt es aber trotzdem aus einem AKW, weil es ja aus deinem Netz, also aus deinem Netz kommt.
Ja, du weißt ja nie, was du da für Elektronen momentan gerade verbrätst. Ne?
Ja, und das ist ja genau dieser Zertifikat.
Sind nicht gelabelt.
Ja, genau. Und dieser Zertifikathandel, das ist ja, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, deswegen kann man das halt auch immer nicht glauben, von wegen sie fahren hier 100% emissionsfrei und so, weil das ist ja, weißt du hast ja dann keine Leitung zu diesem grünen Wasserwerk, wo du ja dann deine Zertifikate gekauft hast, sondern es kommt trotzdem aus deinem Netz, was vielleicht von Kohle oder sowas gespeist wird. Und guck mal, ich habe für 2022, ich habe mein Auto am 23. Dezember abgeholt und habe zwischen Weihnachten und Neujahr und das am 30. ja, also habe ich sozusagen die THG-Quote oder Prämie angemeldet. Das ist ja im Prinzip das die Zertifikate, die du ja an CO2 ja theoretisch mit deinem Auto einsparst und das kannst du ja verkaufen. Und Anbieter, die das wiederum dann weiterverkaufen an Firmen, die sich dann wiederum auf die Fahne schreiben, ey, wir sind total klimaneutral, weil sie diese Zertifikate gekauft haben, weil sie aber einen riesen Schornstein auf dem Dach haben. Und das Ding ist, ich habe die volle Förderung bekommen für das Jahr 2022. Und es wurde aber am 31.12. genehmigt. Also bei denen ins System übertragen. Das heißt, ich habe am letzten Tag dieses Jahres sozusagen eine Quote für das gesamte Jahr bekommen. Obwohl ich dieses Auto erst am 23. zugelassen habe.
Ich glaube, das Thema Zertifikate sollten wir nochmal in einer gesonderten Runde nochmal irgendwie beleuchten.
Ja, aber im Prinzip nur, weißt du, worauf ich hinaus will? Also das ist im Prinzip ja sowieso, also wenn sie dir sagen, ja, sie sind klimaneutral oder es ist sonst irgendwas. Und dementsprechend ist es halt so eine Sache, man darf sich da halt auch nicht verrennen in diese ganzen Geschichten, dass man Hals über Kopf klimaneutral werden möchte oder dass wir jetzt sagen, ey, wir schalten alles ab, aber jeder soll sich eine Wärmepumpe kaufen und ein Elektroauto und dann bricht das System komplett zusammen oder ein anderes Land nutzt ChatGPT und sagt, hier schalten wir in Deutschland ab. weißt du, die Kraftwerke des Feierabend. Also das ist so ein bisschen, wie gesagt, so für den Privatmann oder also Mann in Anführungszeichen, für den privaten Menschen, der ein Eigenheim hat mit einer Solaranlage und dann sozusagen die Energie in sein Auto füllen kann und damit fährt, das ist für mich dann klimaneutral, auch wenn diese Photovoltaikanlage ja produziert werden muss und auf dein Dach kommen muss und so weiter und so weiter. Aber zumindest tankst du nicht mehr und verbrennst keine fossilen Energien mehr. Aber natürlich ist es auch so, sobald die Sonne weg ist, kommt der ganze Spaß wieder aus dem Netz, ne? Also.
Ja, nur dein Fußabdruck wird halt einfach kleiner, ne? Ich meine, du hast ja weiterhin auf anderen Ebenen sehr, sehr viel CO2-Emissionen, die du emittierst. Außer du würdest jetzt quasi alles selber irgendwie anbauen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt irgendwie CO2-neutral leben könnte. Du hast ja auch Kleidung, die du trägst, dafür wird ja auch ein Transportweg benötigt und Produktion und. Also es ist massiv schwer, das irgendwie hinzukriegen. Aber, wilde Zeiten, die jetzt auf uns zukommen, würde ich sagen. Und momentan ist es auch wirklich extrem schwierig, das alles zu überblicken und sich da irgendwie ein klares Bild zu schaffen, in welche Richtung das geht und wie man jetzt agieren sollte, um halt vielleicht einen Vorteil, also es werden sicherlich viele machen, um zu versuchen, halt irgendwie einen Vorteil für sich zu erzielen in der Zukunft, ja, ne? Oder vielleicht irgendwo noch einen Benefit abzuschlagen, wie irgendwelche Verbrenner kaufen, die dann nachher vielleicht nicht mehr da sind, um die dann nachher zu verkaufen, also so wie so Lieferwagen, ne? So,
ja.
Hatte ich irgendwie mal gehört, hat der eine mal in der Fahrschule erwähnt, jetzt müsste man auf jeden Fall Verbrenner, Lieferwagen kaufen, die Nachfrage wird massiv steigen, die Preise werden steigen, da kann man nochmal richtig Geld mit verdienen. So ein Thema halt.
Ja.
Aber wie man halt einfach nur als normaler Mensch, der jetzt, ich sag mal, nicht aus allem unbedingt einen Profit schlagen will, sich halt einfach aufstellt für die Zukunft, um, ich sag mal, noch human leben zu können und nicht sein gesamtes Gehalt für diese ganzen, ich sag mal, für diese Umstellung des Lebens halt opfern zu müssen. Weil momentan wird es ja einfach auf sämtlichen Ebenen so teuer, irgendwie über die Runden zu kommen, was halt Eigentum angeht, also jetzt Immobilien, dann halt auch Gebrauchtwagenpreise brutal oder Pkw-Preise brutal teuer, also extrem hoch. Wie will man da drüber nachdenken, dann sich mal ein neues Fahrzeug irgendwie zuzulegen? Da kann sich ja nur wieder neu verschulden und ja, eigentlich überall.
Geschweige denn einfach mal für 20.000, 30.000 Euro inklusive Umbaukosten, im Umbau- oder Einbaukosten eine Wärmepumpe, weißt du, anzuschaffen.
Ja.
Und das ist ja genau das Ding. Wir sitzen ja hier und sitzen ja in einer relativ komfortablen Lage.
Noch,
genau. Und sprechen in jedem zweiten Podcast über irgendwelche Shopping-Szenarien, die wir wieder durchlaufen haben, was übrigens auch.
Mal gucken, wie lange das noch geht,
ey. Ja, genau. Was halt auch irgendwie nicht so richtig klimaneutral ist oder nicht so richtig förderlich für den Fußabdruck. Aber wie soll denn, weißt du, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir werden jetzt gezwungen, eine Wärmepumpe zu kaufen, so, dann würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, okay, wir beide, wie wir hier sitzen, würden uns darüber beschweren und würden zum Schluss eine Wärmepumpe kaufen und könnten das finanzieren, so, und wir würden denn damit heizen und würden uns dann hier drin auskotzen in dem Podcast und würden sagen, was für eine Scheiße, wie teuer, und würden dann bei Amazon was bestellen. So, weißt du, also jetzt mal ganz übertrieben gesagt, weil wir das uns aufgrund unserer Ausbildung irgendwie vielleicht leisten könnten. Aber was macht denn der Großteil der Bevölkerung, die vielleicht ein, weiß ich nicht, wo nur eine Person arbeitet oder wo die vielleicht nicht so viel verdienen, die vielleicht, ich sag mal, knapp über Mindestlohn sind, gerade so sich, weiß ich nicht, vielleicht eine Eigentumswohnung oder ein kleines Haus leisten können, wo jetzt alle Preise, wie du eben schon sagtest, ja explodieren. Und dann kommt jemand, aber dann kommt jemand zu dir und sagt, du sollst jetzt auch noch, weiß nicht, so eine Wärmepumpe kostet 10.000 Euro. Und hier bei meinem Haus, Wärmepumpe ist nur effektiv, wenn du Flächenheizung hast. Das heißt, ich müsste hier locker 20.000 Euro nehmen, wenn das reicht. Und hab dann aber eine, also kann dann ein bisschen was modernisieren. Das heißt, ich kann dann vielleicht, weiß ich nicht, die Heizung erneuern, aber ich kann ja nicht meinen ganzen Boden aufreißen und dann Fußbodenheizung verlegen. Und ich sehe das aber bei meinem Nachbarn. Der hat genauso ein altes, in Anführungszeichen, Haus wie ich, was nur geklinkert ist. Und der hat sich eine Wärmepumpe vor 5 Jahren oder sowas schon aufschwatzen lassen. Und haben die gesagt, ey, das ist die Zukunft, mega geil. Mit dem habe ich mich gestern unterhalten und der hat gesagt, ey, der dreht bald durch. Er ist so froh, dass es dieser Winter jetzt so mild war bei uns. Denn er sagt, im Normalfall wirst du wahnsinnig. Also, weil eine Wärmepumpe ist ja nur effektiv, wenn sie einen extrem geringen Vorlauf, also eine Vorlauftemperatur erzeugen kann, wie eine Fußbodenheizung das dann braucht. Aber wenn du eine normale Heizung hast, die 40, 50, 60 Grad braucht, dann ballert das Ding da draußen durch ohne Ende. Und ich sehe und höre das auch, wenn die bei ihm läuft. Und denke mir immer, da fallen die Euros richtig raus aus dem Ding. Und genau das bestätigt er auch. Und jetzt überleg mal, du bist knapp über Mindestlohn, sollst dann diese Investition machen und hast dann Stromkosten. Also weißt du, wie willst du das machen? Und da frage ich mich immer, wie weltfremd ist dieser Gedanke? Es ist ganz toll, dass es muss sich etwas ändern, wir müssen von den fossilen Sachen weg. Aber wenn du da 60%, 70%, 80% der Bevölkerung über die Klinge springen lässt dafür, ja, sorry, also wohin soll die Reise gehen?
Naja, am Ende sind wir ja so ein Sozialstaat und das heißt, die besser verdienen, ob es dann die Mittelschicht noch sein wird oder die Oberschicht, die das dann halt finanzieren muss, aber irgendwer muss dann dafür halt in die Tasche greifen. Dann muss man halt an anderen Ecken die Steuern erhöhen, sodass es dann sich halt irgendwie deckt.
Ja, aber
es entsteht halt so eine Konstellation, dass das Ganze halt so krachen geht, dass man in irgendeiner Krise wieder endet.
Eigentlich kann das nur krachen gehen, weil wenn du jetzt noch die Steuern erhöhst, dann bricht dir die Mittelschicht komplett weg und dann hast du es wie in anderen Ländern, hast du Oberschicht und Unterschicht.
Ich meine jetzt nicht unbedingt für die Mittelschicht oder für die untere Schicht, sondern halt auch mal für die obere Schicht, dass man sagt, die müssen dann halt einfach tiefer in die Tasche greifen. Ja, natürlich werden sie sich auch beschweren und das irgendwie versuchen zu verhindern. Aber ich meine, am Ende sind wir halt ein Sozialstaat, ob das dann halt an allen Ebenen funktioniert oder nicht, aber das ist ja der grundsätzliche Gedanke, dass man halt, ich sag mal, denen es besser geht, dann halt denen es nicht so gut geht, dann halt irgendwie unter die Arme greifen.
Ja, das
wir wollen oder nicht.
Du, das auf jeden Fall. Und das ist ja auch richtig. Aber sollte man das für jeden Blödsinn machen? Also gar nicht auf den Rest der Bevölkerung bezogen, sondern auf irgendwelche
wilden Ideen? Wie willst du das jetzt anders handhaben? Also wie willst du denn jetzt, ich sag mal, wirklich einen Cut hinlegen und sagen, okay, wir müssen jetzt, nicht morgen, nicht in 20 Jahren, wir müssen jetzt so schnell wie möglich, ich finde zum Beispiel auch diese ganzen Ziele, die jetzt kommen, ne, so 2030, 2035, das, was man so immer wieder hört.
Ja, was eigentlich schon ziemlich nah dran, nicht mehr zu halten ist im Prinzip schon. Ja, aber das ist
ja, aber trotzdem muss man diese Marschroute ja vorgeben. Du kannst auch nicht sagen, wir entwickeln jetzt ein Produkt und wir wollen da ins Ziel, aber wenn wir es nicht schaffen, dann haben wir noch das und das Ziel. Dann werden die Leute sich hinsetzen und sagen, ja, okay, ey, komm, wenn es nicht hinhaut, dann machen wir das halt 3 Monate später. Ich meine, du kennst das Projekt, zumindest ist es bei uns so, es wird immer eine harte Deadline gesetzt, die eigentlich überhaupt nicht erreichbar ist. Und alle sagen immer, oh nein, alles ist blöd und alles ist scheiße und wir schaffen es nicht. Und am Ende steht dann trotzdem ein Produkt da, mit dem man halt leben kann, wo man vielleicht gewisse Abstriche hat, aber das trotzdem halt verkauft werden kann. Mit viel Reibereien und viel Zeug, was halt daneben her dann halt irgendwie verloren geht und vielleicht auch nicht unbedingt lukrativ das Ganze gelaufen ist, aber trotzdem gibt es erstmal irgendwas. Und diese Deadlines braucht man halt einfach. Ja, ob in der Entwicklung oder halt einfach in der Gesellschaft.
Definitiv.
Gerade für solche Themen.
Definitiv. Aber ich finde, dann ist es der falsche Weg, bei der Bevölkerung anzufangen und die jedes Mal dafür bluten zu lassen. Aber also meiner Meinung nach musst du in der Industrie anfangen und musst als erstes mal diese ganze Lobbyarbeit unterbinden und musst aufhören, du bist Politiker und willst irgendwas machen. So. Dann kommt eine Lobby an und sagt, weißt du was, ich habe einen richtig geilen Nebenjob für dich. Und dann untergräbst du dich ja damit schon selber, ne? Weil du bist selber nur ein Mensch, du willst Geld verdienen, boom. So, jetzt will ich das auch nicht jedem unterstellen, aber ich meine, wie viele Politiker haben Nebenjob bei der Kohleindustrie, bei E.ON, die, weißt du, irgendwie sonst irgendwas machen, die Kohlewerke am Laufen halten wollen. Dass die natürlich nicht dafür sind und sagen, yo, jetzt bauen wir morgen Wärmepumpen und dass der Habeck dann da alleine steht, kann ich irgendwo nachvollziehen. Das Ding ist halt einfach, guck mal, sie hatten jetzt 10 Jahre Zeit, diese Nord-Süd-Trasse zu bauen. Und nach 10 Jahren, also als die Deadline jetzt um war, zum 31.12.22, hatten die nicht mal einen Kilometer gebaut. Also gar nichts. Sie haben nicht mal angefangen. Nach 10 Jahren. Also das, so viel zum Thema Deadline, ne? Und dann jetzt aber zu sagen, boah, es wird knapp und wir schaffen die Klimaziele nicht und wir müssen jetzt was machen. Okay, was machen wir jetzt? Die Lobby können wir nicht, Industrie können wir nicht. Bumm, knallen wir das dem Bürger auf. Aber dann haben wir nichts gewonnen. Und du kannst dem Bürger nicht alles aufknallen. Meiner Meinung nach musst du anfangen, die Industrie so, also den musst du finanziell so auf den Sack gehen, dass die irgendwann sagen, okay, wir haben keinen Bock, aber wir denken jetzt um, wir machen es jetzt anders, weil ansonsten ist es so teuer, dass es nicht mehr finanzierbar ist. Also du musst die zwingen zum Umdenken.
Das ist ja genau dieses Rad, ne? Ich meine, die Wirtschaft diktiert. Die Wirtschaft ist ja Arbeitgeber und Arbeitgeber ist aber auch dann quasi Wähler gleichzeitig. Ja. Und so ist halt der Kreis. Ich meine, wenn du jetzt die Wirtschaft runterfährst und sagst, okay, ihr müsst doch was ändern und ihr könnt so nicht weitermachen, man muss es vielleicht einfach reduzieren und sagen, okay, es gibt hier ein Limit. Wir brauchen nicht dieses ständige Wirtschaftswachstum und ihr müsst nicht ständig performen und ihr müsst nicht immer ständig bessere Zahlen. Haltet euch einfach quasi daran, dass ihr die Leute beschäftigt und dass die Themen, ich sag mal, vorangehen, aber wir müssen nicht immer weiter und immer mehr und versuchen irgendwie, ich sag mal, gewisse Bereiche auszubeuten, so dass man möglichst viel Profit daraus schlägt, ne? Wie zum Beispiel mit diesen Rohstoffen, dass man da alles aberntet und sich dann im Nachgang sagt, ja, war vielleicht doch jetzt nicht so geil, aber ein paar Leute sind dadurch reich geworden. Ich meine, das war ja mit der Atomenergie damals genauso. Ein paar Generationen haben dadurch, oder ich meine, wir haben ja, Dinger sind ja immer noch in Betrieb, werden ja jetzt demnächst irgendwie vom Netz genommen. Ein paar Generationen von uns haben dadurch richtig geil gelebt. Ne? Atomstrom, alles geil, wir haben keine Emissionen, alles ist super. Aber was ist jetzt mit diesem ganzen Atommüll? Wie viele Milliarden werden wir dort reinstecken und wer wird diese Milliarden bereitstellen? Sicherlich nicht die das Ganze damals irgendwie auf den Weg gebracht haben.
Mit Sicherheit nicht. Das läuft über den Steuerzahler.
Genau.
Und die Frage ist ja,
das ist der Punkt.
Welche Nachteile hast du jetzt davon? Ne? Also wie sicher sind das? Also jetzt Thema Asse in Wolfenbüttel oder Schacht Konrad in Salzgitter, ne? Wo jetzt ja im Prinzip auch alles in den Startlöchern steht, damit sie das Ding da jetzt vollkrachen mit als Atommüllendlager. Was du dann...
es steht ja noch auf der Waage, ob das überhaupt so weit kommt, ne?
Ja,
dass da jetzt tatsächlich noch eingelagert wird oder nicht. Aber es soll auf jeden Fall ist es, glaube ich, so weit, dass die zumindest jetzt diese Kammern da erstellen und ein eigenes Betonkraftwerk da unten auf 800 Meter Tiefe irgendwie bauen.
Ja, und alleine das, was das kostet. Also ich meine, klar, ne, wie gesagt, wie du schon sagtest, die Dinger sind ja, die haben uns allen was gebracht. Die haben das war ja eins der Puzzleteile, was dieses Land zu dem gemacht hat, was es halt heute ist. Ne? Wir hatten günstigen Strom, wir hatten Strom im Überfluss, wir konnten produzieren, wir konnten arbeiten, wir konnten leben, alles drum und dran. Wenn du heute mit der älteren Generation sprichst, also ich sag jetzt einfach mal eine Generation vor uns, die vielleicht 10, 12, 15, 20 Jahre älter sind, die werden dir sagen, stimmt denn mit euch nicht? Ist doch alles, weißt du, wir haben alle gut gelebt und jetzt, die können das nicht nachvollziehen, die können auch nicht verstehen, warum sich Leute an die Straße kleben, wobei das immer noch, ne, also die Art und Weise steht auf einem anderen Blatt, aber wohin diese Leute wollen, also es gibt ja diesen Umschwung, ne? Ich glaube, was fehlt in diesem Land, ist so ein bisschen dieser Flow, wie es in Frankreich ist. Wenn da nur da entscheidet die Politik was und das muss nur einen Millimeter aus der Spur gehen, aus der es halt jahrelang gelaufen ist, dann brennen die Franzosen halb Paris nieder, weißt du? Also,
ja, aber was passiert dann am Ende? Dann geben sie denen die Hand und an der anderen Stelle werden sie dann trotzdem beschnitten.
Ja, aber zumindest passiert was.
Ich meine, es läuft doch da genauso wie bei uns. Ich meine, wir hängen alle an dieser EU und diese ganzen Gesetze, die dort fortgegeben werden, und jeder ist irgendwie so ein Wirtschaftsland. Und jeder will seine Wirtschaft voranbringen, weil das halt Arbeitsplätze sind und das dann wieder Wählerschaft, bla und blub.
Ja.
Das ist halt der Kreislauf. Klar, die sagen dann, hey, wir wollen jetzt eure Renteneintrittsalter irgendwie erhöhen um ein paar Jahre. Dann sagen sie, nee, ist alles beschissen. Dann sagen sie, okay, dann machen wir halt nur die Hälfte draus. Ist das okay für euch? Ja, okay, besser als dann, keine Ahnung.
Ja, aber bei uns hätten sie das voll erhöht und keiner hätte was gesagt.
Ja, bei uns hätten dann ein paar protestiert, sich ein paar Schilder gebaut, wären durch die Straßen gelaufen. Dann hätte man gesagt, ja, alles dumm gelaufen, alles umso schön, aber hey, denkt drüber nach, wir eure Enkel und was auch immer. Und dann hätten wir gesagt, ja, okay, gut, komm, solange wir weiterarbeiten können, ist doch alles super.
Ja, arbeiten wir einfach die nächsten 20 Jahre noch weiter. Also grundsätzlich, es ist immer schwierig da drüben in Frankreich, wobei ich mittlerweile sagen muss, du kannst halt nur so, also ich glaube mittlerweile, du kannst halt nur sowas ändern, weil ansonsten, wir Deutschen, wir sind halt so. Uns geht's halt immer noch so gut, dass wir halt sagen, ja komm, die 5 Jahre länger ist jetzt dann auch egal, ne? Ich falle wahrscheinlich sowieso vorher um. Und ich muss ja auch mal was tun für das Land und ich muss ja auch was für einen Arbeitgeber tun und ich muss ja auch einzahlen und bliblablub. Der Franzose sagt einfach so, ich gehe jetzt auf die Straße, zähle jetzt mal 5 Autos an, ne? So, und das macht nicht einer, sondern das machen da gefühlt dann alle. Und dann ist es vielleicht jetzt das Rentenalter, sie wollen ja von 60 auf, ich weiß nicht, ne, 5, 7, 8 Jahre hoch, dann sind es vielleicht aber nur 2 und nicht 5. Und dann hat das Ganze schon was gebracht und die Politik weiß aber wiederum, ey, wir können hier nicht einfach alles machen. In Deutschland kannst du ja gefühlt, ich hab das Gefühl, hier kannst du mit jedem Gesetz um die Ecke kommen und solange die Industrie sagt, jo, das ist eine gute Idee, geht hier alles durch.
Ja, aber die rechnen ja schon mit diesem Protest und die werden sich ja schon sagen, okay, was können wir den Bürgern zumuten? Komm, wir wollen jetzt ungefähr, also wir müssten jetzt theoretisch rein rechnerisch, um dann nachher über die Runden zu kommen und alles irgendwie so erstmal für die nächsten Jahre aufgehen zu lassen, müssten wir theoretisch 3 Jahre Renteneintrittsalter erhöhen, ja. Um 3 Jahre. Aber wir sagen jetzt einfach mal 5. So dass die erstmal komplett schockiert sind. Und wenn wir denen nachher sagen, okay, aber 3 wäre auch in Ordnung und die akzeptieren das, zumindest der größte Teil und beruhigt sich dann wieder, dann wäre das doch in Ordnung. Und so machen die es doch immer. Das ist doch genauso wie mit diesen Preisen für einen Handwerker beispielsweise, wo du dann nachher nochmal nachverhandelst. Oder ich weiß, damals hatten wir zum Beispiel auch so in unserem Projektgeschäft, also vom Hören sagen, wie das damals mit den Verhandlungen lief mit unseren Kunden, da wurde dann auch gesagt, okay, dann rechnen wir jetzt 30% drauf, die werden wir nachher runtergehandelt, so dass wir dann nachher quasi über den Preis landen, wo wir sind. Und so wird das doch da genauso gemacht.
Ich meine, weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Also ob sie...
Die werden ja nicht sagen, das ist unsere Deadline, wir wollen jetzt hier 7 Jahre machen und 7 Jahre müsst ihr nehmen, aber mit 3... Ja, wäre auch okay, obwohl das eigentlich gar nicht funktioniert. Nee, werden sie nicht machen, vermute ich nicht.
Ja, aber ist die Frage, ob du, wenn du weißt, dass deine Bevölkerung so ist, dass sie dann auf die Straße gehen und richtig Krawall machen, ob du denen dann extra nochmal sagst, okay, also ob du sie extra nochmal wütend machst und da 2 Jahre draufschlägst, damit du dann runtergehen kannst.
Es passiert doch immer wieder, keiner verhindert das, oder? Also keiner versucht so die Situation, vermutlich ist es auch gar nicht möglich, die Situation so zu gestalten, dass niemand sich auf die Füße getreten fühlt.
Nein, das schaffst du ja nie. Das ist schon so. Aber
also es wird immer irgendjemand demonstrieren, irgendjemand auf die Straßen gehen, irgendwas unter denen.
Ja, wobei, wie gesagt, hier sind es einzelne Gruppen, da drüben ist das ganze Land gefühlt, ne? Also jetzt übertrieben gesagt. Da ist halt einfach ein anderer Zusammenhalt. Wobei es halt, wie gesagt, bei dem Renteneintrittsalter ist es ja so, okay, da sagen einige, falsch gewirtschaftet oder halt nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das wird mit Sicherheit auch ein Grund sein. Das Geld fließt halt manchmal überall hin. Aber du hast ja bei uns ein ähnliches Problem, ne? Also diese demografische Verschiebung hast du ja fast überall. Beste Beispiel ist China mit ihrer Ein-Kind-Politik. Wir haben das gleiche Problem, da hier, weiß nicht, in Deutschland auch jahrelang viel zu wenig Kinder oder Nachwuchs nachgekommen ist. Und die Franzosen haben das auch. Und jetzt hast du auf einmal die Pyramide, die andersrum steht. Und ob wir noch Rente kriegen oder ob wir nicht bis 90 arbeiten müssen, da bin ich auch mal gespannt. Weil wer soll denn nachkommen? Also ich meine, ich habe heute jemanden erst wieder mit einem gesprochen, der war 18. Und der hat nicht so richtig Bock gehabt zu arbeiten. Und dann, als dann so die Frage kam, so, ja, was willst du machen? Ja, er wird Influencer. Ist eine grundsätzlich eine schöne Idee, ne? Also kann man auch alles machen und da kannst du auch viel Geld mit verdienen. Also ich will das gar nicht runterreden oder irgendwie schlecht reden.
Ja.
Aber das kann halt nicht jeder machen. So. Und
nee, das ist richtig.
Ne? Also das
wird ja auch nicht jeder machen.
Genau, und ich glaube, du wirst, also wenn du jetzt Handwerker bist oder ich sag mal in 10 Jahren, wenn du Handwerker bist und dann noch wirklich arbeiten kannst, dann bist du, glaube ich, so rar. Klar, du hast vielleicht keine Mitarbeiter mehr, aber wenn du selber so gut bist, ich glaube, dir wird's an Arbeit wird's dir oder an Aufträgen wird's dir nicht mangeln. Und du kannst wahrscheinlich gefühlt jeden Preis nehmen. Oder du musst es halt selber machen, wenn du es nicht zahlst.
Ja, da wird's hingehen, ne? Ich meine, die Leute sind ja immer gehen ja immer weiter in die Richtung, dass dieses do your own und also einfach selber mal anzupacken und selber mal was zu machen oder selber irgendwelche Gegenstände zu reparieren. Ich meine, das ist jetzt publik, aber ich habe auch den Eindruck, dass die jungen Leute sich immer mehr damit beschäftigen, auch eigenständig halt irgendwelche Sachen zu erzeugen und nicht halt einfach alles zu kaufen.
Ja, nicht so wie wir bei Amazon.
Ja, ich meine, die werden genauso bei Amazon kaufen. Ja, nur werden sie es nicht in dem Podcast ständig erwähnen.
Ja, so wie ein Halter für, kennst du, das habe ich jetzt durch Zufall, habe ich das gesehen. Ich konnte das gar nicht glauben, dass es das wirklich gibt. Es gibt fürs Auto einen Halter für die, also der wirklich dafür gebaut worden ist, ein Halter für die Pommespackung von McDonald's. Also für diese Papppackung.
Okay. Mhm.
Und da frage ich mich immer, in welchem Lebenscase lohnt sich dieser Halter? Also wie oft musst du bei McDonald's einkaufen gehen oder essen, dass sich der Pommeshalter für dich lohnt? Also so viel zum Thema sinnloses Shopping nochmal. Aber wir können ja mal
zum Abschluss des Tages.
Genau, wir können ja zum Abschluss des Tages jetzt auch nochmal die random Frage der Woche einstreuen.
Alter, heute schießen wir durch. Ich habe das Gefühl, wir sind mit unserem Heizungsthema noch gar nicht so richtig durch.
Also,
aber ja, ich glaube, wir haben auch schon eine gute Zeit mittlerweile erreicht und sollten auch irgendwo einen Punkt finden, wo wir dann einfach mal aufhören.
Genau, aber ihr könnt ja gerne mal in die darauf antworten oder mal eure Kommentare dazu abgeben. Was ihr zu dem Thema meint, habt ihr schon eine Wärmepumpe bestellt? Oder vielleicht zwei, dass ihr eine auf Reserve habt? Habt ihr schon umgebaut?
Jetzt musst du investieren. Also das Thema wird auf jeden Fall demnächst kommen.
Ja.
Also wenn du Geld über hast, rein.
Rein in Wärmepumpen. Tatsächlich muss ich
dir ganz... Und dir könnte ich empfehlen, nachher so eine Wasserstoffanlage, hatte ich dir, glaube ich, heute schon erzählt. Ja. Wasserstoffanlage, das wird auf jeden Fall für dich irgendwann mal...
Durchaus möglich.
Die Lösung sein. Ich meine, momentan sind die Preise einfach viel zu hoch, aber ich glaube, das Ding wird auf jeden Fall auch gut durchschlagen.
Ja, das mit Sicherheit. Also, das wird ja auch irgendwie so Zukunftsmusik werden, ne? Und ich habe Aktien, eines Wärmepumpenherstellers, also die bauen eigentlich Klimaanlagen, aber das sind ja mittlerweile auch alles Wärmepumpen. Und die bauen das auch im großen Stil und die Aktie geht durch die Decke gerade, ne? Weil da so ein Hype ist gerade oder so eine Nachfrage und auch generell, es wird überall wärmer und das merkst du halt auch, haben die auch in ihrem Firmenblättchen als Info geschrieben, es wird halt überall wärmer und die Nachfrage an Klimaanlagen geht halt extrem durch die Decke. Naja, gut, dass ich diese Aktie gekauft habe. Aber okay, ich würde sagen, starten wir mal in die Random-Frage. Die hat im Prinzip,
Ist dir die wieder eingefallen?
Ja, und sie passt relativ gut ins Thema, muss ich ehrlicherweise sagen. Die Frage wäre, du brauchst heute ein neues Auto. Kaufst du ein E-Auto oder einen Verbrenner? Und wenn ja, warum?
Ja, ich glaube, ich würde einen Verbrenner kaufen, aber keinen Diesel.
Mhm.
Und ich würde einen Verbrenner kaufen, weil in meiner momentanen Lage einfach keine Möglichkeit wäre, ein E-Auto zu laden. Also vielleicht wäre es sogar noch ein Hybrid, dass ich teilweise zumindest, also die Möglichkeit habe, das, was ich an Bremsenergie halt irgendwie, ich sag mal, entwickle, die halt zurückzuführen und die halt wieder zu nutzen für einen Anfahrvorgang.
Mhm.
Auch wenn jetzt der Hybrid auch nicht unbedingt, ich sag mal, rein wirtschaftlich gesehen irgendwie Sinn macht, ne? Weil du ja zusätzliches Gewicht mitschleppst, blau und blub. Ja,
zwei Antriebssysteme und so weiter.
Für mich wäre ein reiner E-Antrieb momentan nichts. Auch wenn ich tatsächlich sagen würde, wäre das der sinnvollste Antrieb für meine momentane Situation. Aber dadurch, dass ich halt keine Lademöglichkeit habe oder diese, ich sag mal, dass es sehr kompliziert wäre, so ein Fahrzeug zu betreiben hier, wäre es halt einfach ein Verbrenner, der dann einfach auch mal, ja, stehen bleiben kann und den ich dann trotzdem immer nutzen kann und an der Tankstelle normal irgendwie mit Sprit befülle.
Aber wäre...
Zumindest momentan. Aber es müsste halt auch kein großer mehr sein, also irgendwas Kleines.
Ja. Ja, aber meinst du nicht, dass es einfach nur theoretisch ein Umdenken wäre, dass du sagst, okay, ich halte jetzt auf meinem Weg nach Hause kurz an einem, also ich sag jetzt einfach mal beim Hellwig an, wenn ich eh einkaufen bin und hänge ihn da an die Ladestation und bin dann wieder voll und fahre dann nach dem Einkaufen voll nach Hause und stelle ihn hin?
Ja, gut, wenn das tatsächlich so gehen würde, wäre das natürlich auch eine Option, dass man sagt, man nutzt halt dann, ich sag mal, die aber wenn das jeder, ja, wäre eine Option auf jeden Fall.
Ja, die Frage ist natürlich klar, also wenn sämtliche E-Autos jetzt ausgeliefert werden, dann werden natürlich auch diese 4 Ladesäulen, die da in Wolfenbüttel da oben beim Hellwig beziehungsweise beim Edeka sind, werden dann natürlich eng. Aber ich hatte es vorhin tatsächlich gesehen, als ich in Wolfenbüttel unterwegs war, waren die beiden, also die Parkplätze waren halt voll und die beiden Parkplätze, die für E-Autos reserviert waren, wenn du lädst, ne, und sie dann kostenfrei auch wären, waren halt noch leer. Und in dem Fall hätte ich mich hinstellen können, hätte das Ding anschließen können, dann wäre gut gewesen, ne? Und das ist ja im Prinzip, wäre das ja für dich auch eine Möglichkeit. Klar, also aber wie gesagt, das ist halt Umdenken, ne? Du hast einen anderen Workflow. Also du kannst das Ding halt nicht einfach stehen lassen und dann halt, wenn du tanken musst, du Tankstelle, sondern du musst halt dann gucken, okay, ich müsste ihn halt zwischendurch einfach mal irgendwie laden. Aber da habe ich zum Beispiel bei ganz vielen irgendwie immer das Gefühl, also wobei, wie gesagt, das zum Schluss soll das jeder selber entscheiden, was er für ein Auto fährt. Oder was das Sinnvollste ist, halt auch vom aktuellen Workflow. Aber ich glaube, wir haben die meisten Leute, gerade ältere Leute, ne? Ich hatte das Thema mit meinen Eltern oder mit meinem Onkel oder mit sonst irgendwen und alle sagen dann so, ach nee, also E-Auto kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das gar nicht, das ist einfach, das Thema ist noch nicht so weit, das funktioniert noch nicht so. Und da denke ich mir immer, okay, also viele aus der älteren Generation kaufen, glaube ich, so ein Auto nicht. Und es liegt gar nicht daran, dass sie das E-Auto an sich nicht mögen, sondern sie kaufen diese Art von Autos nicht, wegen mangelndem Informationsstand oder Kenntnis. Ja, weil sie halt immer noch die ZDF-Reportage von vor 5 Jahren im Kopf haben, dass es eine Ladesäule in Deutschland gibt, so ungefähr. Ne? Aber interessant auf jeden Fall. Also wie gesagt, zum Schluss muss das jeder selber wissen. Ich wüsste gerade selber nicht so richtig, jetzt habe ich ein E-Auto geholt, aber habe ja privat auch noch einen Verbrenner. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich müsste jetzt ein Auto kaufen, würde ich ein zweites Elektroauto kaufen oder würde ich einen Benziner kaufen oder einen Verbrenner? Ich glaube, ich würde tatsächlich ein zweites Elektroauto kaufen. Gar nicht mal, weil ich viel Geld spare, aber ich habe, glaube ich, also durch die Möglichkeit der Wallbox hier zu Hause und der Photovoltaikanlage und der Tatsache, dass ich dann sozusagen mit dem zweiten Auto nicht viel fahren muss und das im Sommer zumindest permanent über die Sonne betreiben könnte, würde das, glaube ich, für mich mehr Sinn machen. Aber da kann man vielleicht mal so dieses geografische Problem sehen, ne? Auch da müsste die Politik angreifen und sagen, okay, wir pflastern die Städte voll mit Ladesäulen, wenn wir wollen, dass die Leute Autos kaufen. Das heißt, wenn du vor der Tür einen Parkplatz hättest mit 5 Lademöglichkeiten, und wenn das nur 11 kW Ladesäulen wären, also die so öffentliche, aber wenn du da anstecken kannst für einen guten Kurs, wäre deine Aussage vielleicht eine andere, so ungefähr, ne?
Naja, vielleicht kommt ja irgendwann mal das CO2-Konto und dann muss sich jeder darüber Gedanken machen, wie viel CO2 er emittiert, weil es sonst halt wirklich wehtut. Und ich glaube, man müsste halt mehr in die Richtung gehen, dass man die Leute dazu bringt, vielleicht mal mit dem Fahrrad zu fahren, vielleicht irgendwelche Subventionen für E-Bikes zu starten oder für normale Fahrräder. Ich meine, das mit unserer Gesundheit wird auch nicht besser. Wir sitzen immer mehr in unserem Homeoffice. Bewegung hat gefühlt jeder irgendwie zu wenig, auch wenn viele Leute Sport treiben. Trotzdem ist, glaube ich, jeder Gang, den man macht, wobei Ja, auf andere Seite würde das natürlich wieder unser Lebensalter weiter erhöhen, was dann halt auch dann die Rentenkassen wieder in gewisser Weise das belasten
wieder
wird.
Schlecht.
Aber ich meine, ja, das wäre halt eine Option, dass man sagt, man schafft da Anreiz für die Leute, dass die halt das Auto nicht, also immer weniger nutzen, vor allen Dingen dann halt auch gerade in Städten, dass man halt einfach die Städte ein bisschen befreit von dieser Belastung und den ich sag mal, privaten Aktivitäten oder Freizeitaktivitäten irgendwie mehr Platz gibt, anstatt dann halt, dass man überall halt Autos hinpflastert oder hinstellt und parkt und gerade diese Ladesäulen und so weiter. Ja.
Die Frage ist halt auch,
ich weiß auch nicht, ob morgens zum Beispiel, ne, ist jeder, wenn du jetzt zum Beispiel guckst auf gewissen Autobahnen, ne, weißt, wovon ich spreche, da guckst du rein und in jedem Auto sitzt eine Person. Ich meine, früher gab es Fahrgemeinschaften, mittlerweile gibt es das nicht mehr. Das heißt, irgendwie haben sich die Leute, also es gibt immer noch welche, aber nicht mehr so viele, habe ich in Erinnerung, sitzt in jedem Auto halt eine Person, obwohl die Leute teilweise, so ich sag mal, ein paar Autominuten voneinander entfernt bleiben.
Das stimmt.
Da könnte man ja auch Anreiz schaffen, dass man das halt irgendwie mehr oder flächenweit irgendwie ausrollt und mehr nutzt.
Ja, aber auch da ist aber der Lebensstandard wieder so hoch geworden, ne? Oder der ist immer noch so gut bei uns, dass wir sagen,
genau.
Warum sollte ich jetzt in mein SUV noch drei andere Leute mit reinpacken? Aber das stimmt
vor allen Dingen auf die dann warten, noch nachmittags, ne? Dann ist ja jeder hat ja so dann, okay, wir können uns nicht einigen, wann wir Feierabend machen. Ich muss ein bisschen früher los, der andere ein bisschen später. Und dann hast du halt Wartezeiten, dann willst du halt alles nicht mehr, ne? Und dann fährst halt da lieber alleine und verzichtest drauf.
Ja, aber ich hab.
Aber ich sag, irgendwann mal wird's kommen. Da wird jeder vielleicht dann irgendwie so ein CO2-Konto haben, wie auch immer sich das nachher gestalten wird.
Ja, das stimmt.
Mit der Kalkulation, aber dann wird das halt irgendwann mal wehtun und dann muss man sich dann Gedanken drüber machen.
Und zum Schluss ist es ja tatsächlich so, ich habe da heute Morgen erst drüber nachgedacht, als ich die Kinder zum Kindergarten gebracht habe. Und ich habe drei Elternteile, also aus verschiedenen Familien logischerweise, sozusagen auch im Auto gesehen, wie sie mir entweder entgegenkamen oder auch halt hinter mir waren oder vor mir und wir aus dem gleichen Dorf kommen. Das heißt, wir fahren also mit drei Autos oder vier Autos sozusagen unsere Kinder dort zum Kindergarten bringen, obwohl wir alle wir wohnen alle dicht beieinander. Und wir fahren alle das gleiche Ziel an.
Ja.
Ne, also, und das ist so ein bisschen, ja klar, also ich meine, der eine fährt dann natürlich dann weiter dahin und der andere fährt dahin und dahin. Aber zwei von den Leuten, also ich und noch eine weitere Person, von denen weiß ich, dass sie im Homeoffice sind und wieder nach Hause fahren. Das heißt, also zumindest hättest du da eine Fahrt sparen können. Aber das ist halt genau so ein Ding. Und ich glaube, das würde dann wahrscheinlich ein CO2-Konto regeln, weil da würdest du dir sagen, ey, komm, ne, die Kosten, die spare ich mir. Und das ist auch das, was ich vorhin mit der Industrie meinte. Du musst es den Leuten oder der Industrie oder generell jedem, also du kannst mit Geld kriegst du zum Schluss jeden oder mit irgendwelchen Kosten. Und wenn du es den Leuten unbequem machst, finanziell gesehen, dann werden sie was ändern. Genauso wird's bei der Industrie auch sein. Auch wenn die natürlich Arbeitsplätze stellt und auch ganz, ganz viel finanziert. Das wird sie aber auch weiterhin machen, wenn sie umdenkt und in anderen Bereichen tätig ist, ne? Oder im Prinzip ihr Geschäftsfeld verlagert. Ja, heute waren wir sehr, sehr umweltlastig hier tatsächlich. Aber fand ich sehr schön, dass wir darüber mal gesprochen haben.
Ja, ich meine, es ist ein Thema, was uns momentan, denke ich, irgendwie alle
auch. Es geht jeden an, ja. Genau. Geht jeden was an.
Und wo man drüber nachdenkt, und jetzt haben wir, glaube ich, eigentlich eine breite Sammlung an Gedanken irgendwie in diese Folge reingepackt. Über viele Themen gesprochen, die uns jetzt momentan beschäftigen, auch wenn wir jetzt nicht irgendwie tief abgedriftet sind in ein Thema. Aber
ja,
ein bisschen was gab es hier zu hören
heute. Und zum Schluss ist es so, es soll ja auch zum Denken anregen. Also wir wollen ja hier kein Wissenschaftspodcast machen, aber das ist ja ein Thema, was uns alle angeht. Und jeder muss seinen Teil dazu beitragen, dass wir die Klimaerwärmung so weit wie möglich aufhalten, weil stoppen wirst du sie nicht können, aber wir werden sie nach hinten verlagern können, wenn wir alle was machen. Aber dazu muss halt so ein Umdenken passieren. Und viele weigern sich aus Protest, glaube ich, dagegen. Viele wollen damit einfach nichts zu tun haben oder für viele ist das Thema auch nicht greifbar und sagen, ja, wieso, ich lebe doch genauso weiter und nur weil jetzt hier gerade 40 Grad im März sind, ist doch egal, weißt du? Also Bekannte von mir sind in Barcelona im Urlaub, das sind 31 Grad heute, ne? Also
ja.
Das sind halt alles so Sachen, das wird, glaube ich, immer extremer werden und irgendwann werden alle sagen, oh Gott, hätten wir mal, also wie der Mensch halt so ist. Aber wenn wir mit unseren...
Ja gut, der Mensch wird halt immer mit der Situation irgendwie fertig, auch wenn es dann halt mal extrem schwierig wird oder ich sag mal auch tödlich, dann wird der Mensch trotzdem weiterhin irgendwie eine Lösung schaffen dafür, weil wir sind halt, ich meine, wir sind halt so weit entwickelt, auch vielleicht nicht in sämtlichen Ebenen, aber trotzdem wird dann halt irgendwie eine Technik kommen, die dann das Leben in anderer Art und Weise irgendwie ermöglicht, ob dann irgendwie ein anderer Planet die Alternative ist oder was auch immer, aber irgendwie wären wir mit der Situation fertig, klar, aber man muss auch, ich sage mal, wenn man sieht, dass das Messer vor einem liegt, muss man halt nicht mit offenen Armen darauf zulaufen.
Ja.
Und sein Glück aufs Spiel setzen, sage ich mal so.
Hoffentlich hat Elon Musk bis dahin seine Mars-Kolonie fertig. Dann können wir da hoch. Und dann fahren wir da oben mit Verbrennern rum.
Ja, genau. Und dann beuten wir den nächsten Planeten
richtig, aus. Genau. Ja, aber warm, ich würde sagen, wir haben jetzt 1,5 Stunden hier voll gemacht. Das heißt, euch glühen mit Sicherheit auch die Ohren. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir konnten so ein bisschen zum Nachdenken anregen, egal in welche Richtung. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Einige werden vielleicht schreien und sagen, Klimawandel gibt's doch gar nicht, die Welt ist eine Scheibe, was soll das? Andere können damit vielleicht was anfangen oder sind vielleicht der gleichen Meinung, wie wir sie haben oder denkt vielleicht noch deutlich weiter, als wir das tun. Lasst uns doch mal einen Kommentar da, gebt uns irgendwie eine Info, was ihr dazu denkt. Und ansonsten würde ich sagen, war es mir wieder ein Fest und ich freue mich auf nächste Woche. Und solange wir den Urlaubsdrive noch haben und wir noch einigermaßen fit sind, sollten wir die Themen durchhasseln und dann gucken wir mal, was nächste Woche so abgeht. Von daher, vielen Dank, einen schönen Abend und
danke,
macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.